Bewegtbild-Bastarde.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore. Digga, Alter.
Da, 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 da. Ich weiß den Text doch nicht.
Du kennst den Text nicht? Jetzt habe ich mal jemanden da, mit dem ich mitsingen kann. Verstehst du? Lee singt ja nicht. Ja, und jetzt ist jemand da, der auch immer singt und er singt nicht, Alter, was ist das?
Ja, tut mir leid, du weißt doch, ich kann mir nichts merken, ich kann auch keine Texte merken. Und jetzt von mir zu verlangen, nur weil ich Italiener bin, dass ich auf jeden Fall den Text kennen muss, okay, weil ich noch 1 Million Mal im Restaurant gehört habe, das stimmt schon.
Zum Beispiel, ja, ihr wärt so das einzige Restaurant in Deutschland, wo nicht Eros Ramazzotti läuft, insofern, das würde passen.
Ja, nicht mehr, sagen wir mal so. Jetzt ist immer so, die seit USB-Zeiten und kann man immer ganz schnell mal seine Alben digitalisieren und dann die neuen Sanremo-Songs drauf machen.
Ja, stimmt, dieser eine Song war stark, den du mal bei Mal gucken reingespielt hast, so ein italienischer, wo du das Video gezeigt hast. Den finde ich richtig gut.
Ja, der ist schön, ne? Auch das sind super Musik, die kriegt man natürlich so nicht mit und so, ne? Ich meine, es gibt ja überall immer coole Musik, aber ja. Aber gestern, das ist witzig, dass du das sagst, hole ich von der Kita meinen Sohn ab, mit der Vespa schön, italienischer Style.
Natürlich.
Und dann kommt so ein Anna Bonzo, ne? Das ist so ein Bonzen-Kindergarten, ne? So, kommt er mit seinem 911er Porsche. So Classic und so Cabrio vorbei, schön im blauen Hemd und so Sonnenbrille, weißt du, so total, bleibt so neben mir stehen und sagt dann so, ey, ich höre eure Musik. Und ich kann es nicht hören, weil der Motor so kacklaut war. Hm. Und dann sage ich, italienische Musik meinst du jetzt oder was mit eurer Musik? Ja, ja, höre ich, Eros Ramazzotti. Und ja, ist das okay, super.
Voll stolz.
Eure Musik, Alter, was ist das denn so? Wie komisch, ich höre eure Musik. Egal.
Ja, neulich stehe ich an der Ampel und da fährt auch einer mit einem Ferrari neben mir vor, Alter.
Geil, ja.
Parkt halt direkt neben mir, also rechts in der Spur, so praktisch mit einem Ferrari an der Ampel und hat auf volle Lautstärke Sing Hallelujah von Dr. Alban zu laufen, so aus den 90er, wo ich dachte, Alter, bis jetzt war es ganz cool, dein Auto ist cool, aber die Mucke, Alter, auf voller Lautstärke, so ein 90er Sing Hallelujah, Alter, wo ich dachte, Junge.
Kontrast, Alter.
Das geht auf jeden Fall lässiger.
Aber ich vertue mich nicht, das ist doch dieses langsame Hallelujah, ist es das?
Nein, sing Halleluja, sing Halleluja.
Ach, das ist das. Da, sing Halleluja. Genau, okay, das ist das. Scheiße. Wäre auch gut gewesen, wenn er so Halleluja.
Das wäre schon cool, dieser Song, der schon in 1000 Filmen verbraten worden ist.
Ja, das wäre so, weißt du, er hat gerade erst den Ferrari gekriegt, gerade gekauft und dann so Halleluja halt, ne? Sagt so man ja, er freut sich so.
Halleluja heißt das, nicht Halleluja.
Halleluja, habe ich doch gesagt.
Nein, Halleluja. Du sagst die ganze Zeit falsch.
Ach so, scheiße, ey.
Romeo und Halle Julia, oder was?
Ich weiß es nicht, das ist doch so, Mann. Ich nehme doch nichts bewusst wahr, weil das wissen doch alle hier, das weißt du doch auch, Mann.
Eigentlich hätte ich doch wissen müssen, dass du nicht mitsingen kannst wegen dem Text, weil du singst ja dann immer so 2, 3 Worte und dann singst du so,
genau.
Dann fängst du so überleitend so mit Summen und lalala und so.
Apropos Musik, Alter, wo du das jetzt sagst, ich habe ein neues Intro für meinen Solo-Podcast. Da dürft ihr euch drauf freuen.
Neues Intro?
Ja, nur für den Solo-Podcast nochmal extra ein neues Intro.
Ja, nicht nur du hast ein neues Intro, wie wir gehört haben.
Ach,
neues
ja.
Girl, neue Besetzung, ja. Und hier Ersatzcast, deswegen haben wir auch den eine B-Intro heute eingespielt. Weil Lee fällt aus heute.
Stimmt, wie schwer,
also, genau, entweder ist er sehr, sehr ruhig oder er fällt aus, also er fällt aus.
Vom Stuhl gefallen, weil als du gesungen hast, ist er vom Stuhl gefallen.
Spätestens da, ja. Stimmt, wenn er den Kopf schüttelt, dann ist auch meistens nicht zu hören. Insofern, das würde auch passen. Das wäre die Stelle, wo der Kopf schüttelt. Ja, du musst ihn heute wieder vertreten, musst punktemäßig wieder alles geben.
Oh, punktemäßig auch, okay.
Ja, ja, du bist heute sein Avatar.
Cool.
Italienischer Avatar.
Wie steht's bei euch?
Sieht nicht gut aus für mich.
Okay, ja, dann habe ich ja nicht so einen Druck.
Nee, Druck hast du nicht. Er fehlt, glaube ich, um 6 oder 7 Spiele.
Oh, what the fuck, ey, schade.
Aber es wäre schön, wenn du mir mal einen Punkt geben würdest, weil du... Ich hätte gerne den alten Alessandro, der hier die ganze Zeit immer verkackt hat, anstatt jetzt hier dieser neue Alessandro, der ständig irgendwie Punktlandung hinlegt beim Punkteraten. Insofern wäre ganz gut, wenn du wieder an deine alten Gewohnheiten anknüpfst, an die Jurassic Park-Zeiten.
An die Jurassic Park-Zeiten? Ich versuch's. Also ja. Ich gebe mir mein Bestes natürlich, aber ich versuche der Alte gleichzeitig zu sein. Mal sehen, was dann bei rauskommt.
Beides, ja. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht zu schnell in das Professionelle hier abgleiten hier und dann gleich über Filme und weil... Wir können auch locker flockig einleiten. Das heißt, wir können auch erzählen, was du so in deinem Garten angebaut hast und was so Neues gibt. Wie es deinem Stiefbruder Hakan geht.
Hey, grüße Hakan. Hi, grüße Michael. Was geht?
Hakan. Alessandro merkt sich übrigens nur den Namen, indem er Hank Moody als Eselsbrücke nimmt. Und dann fällt ihm ein, wie du heißt.
Ja, aber guck mal, wenn ich schon nicht mal Hakans Name nicht einfällt, Alter. Da sieht man doch schon, dass, ja, das ist halt so da oben komisch verschraubt. Ich bin als Kind, muss ich nochmal fragen, okay, ich bin mal aus dem Hochbett gefallen und mit dem Kopf auf Lego.
Oh.
Ne, so morgens und so, das weiß ich noch. Da hatte ich auch
das
so
könnte es gewesen sein.
Vielleicht war es das, ne?
Ja, das könnte es gewesen sein. Das war der Schlüsselmoment.
Das ist auch noch hart. Vielleicht ist da das Stück noch drin, hier, so ein Lego-Teil oder so.
Ja, so ein kleines Stück, genau. Ja, vielleicht
David Kronberg.
Ist das Geheimnis, ja.
Haben wir es gelüftet, ja. Deswegen also, ist das so halt.
Dann entschuldigen wir uns beim Publikum und bei deinen Kollegen, weil alles haben hat Lego im Kopf.
Ist auch geil.
Das konnte keiner voraussehen.
Das ist scheiße, Alter. Ja, danke. Und wie ist es bei dir so? Was geht bei dir? Arbeit läuft?
Arbeit läuft. Gestern wieder gearbeitet und heute mal frei und morgen wieder arbeiten.
Aber bei euch ist auch Feiertag in Berlin, oder?
Ja.
Morgen?
Okay. Ja.
Ja, da wird dann auch viel gefeiert. Okay, ja, echt jeden Tag geht's bei euch ab. Ja, schon krass.
Ja, es ist Actionstadt, die Hauptstadt halt. Ist nicht wie in Bielefeld, wo du um 23 Uhr nichts mehr zu essen kriegst.
Ach ja, Ausgangssperre, ja. Ja. Das ist nicht so, beschweren sich die deutschen Nachbarn hier sofort. Ah, das ist so laut. Ja, so ist das.
Richtig, richtig Spießertum. Was ist denn, wohnst du eigentlich in einer, hast du da coole Nachbarn oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Schon so welche, wo du rübergehen kannst und sagen kannst, kannst du mir mal hier einen Staubsauger ausleihen oder so.
Ich habe keine Staubsaugerbeutel mehr. Können Sie mir den ganzen Staubsauger ausleihen, bitte?
Genau, und dann nie wiederbringen und so, wie in Amerika.
Ja, also hier, wie macht das denn? Huma hat das auch immer gemacht, ne? Ned Flanders zum Beispiel, oder Doug Heffernan, ne?
Ja, genau, die Garage ist immer so voll mit Sachen von den Nachbarn.
Ja, das ist richtig geil, Alter. Auch richtig schön, ey. Richtig schön. Ja, nee, ist gut. Sind alle nicht zu nah dran, das ist auch immer gut. Mhm. Und dann, und sonst bin ich halt hier in der Podcast-Welt mit Kopfhörern und so, dann ist man sowieso getrennt. Einfach nicht an die Tür gehen.
Nicht stimmt, du hast ja, wenn man bei dir in den Garten so reinguckt, also du hast ja auch schon mal aus dem Garten gesendet, dann sieht es ja auch so aus, als wenn du in Alabama irgendwie auf so einer Mansion bist und du guckst raus und da ist einfach nur so nichts, so, weißt du? Du siehst nur so Natur, soweit du gucken kannst.
Ja, nach hinten raus ist echt, da ist frei, Alter, da sehe ich echt nichts, das ist echt geil. So ein bisschen. Und da würde ich auch wieder machen, mal gucken, aber jetzt war immer das Wetter war irgendwie scheiße, jedes Mal zufälligerweise windig oder Regen, aber jetzt soll es ja die Woche konstant geil bleiben. Dann vielleicht im Garten mal gucken, aus dem Garten. Ist auch geiler Titel.
Ja. Sagt das. Gibt's da Wölfe?
Nee, hier jetzt in der nahen Umgebung nicht. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Nur Wildschweine.
Wildschweine gibt's. Mhm. Und sonst nichts? Keine Bisonne?
Nee, Füchse, Rehe, sowas alles. Bison. Nee,
Bison. Bären auch nicht?
Nee, nur im Tierpark.
Nur im Tierpark, okay. Mhm. Ja. Na gut, nee, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte echt, da gibt's ein bisschen mehr als Wildschweine. Ich habe mir schon vorgestellt, dass da so eine Nashornherde so vorbeizieht, so ganz langsam nach hinten irgendwo.
Ja, geil, wie so ein Western oder so, ne? Ich steige raus an die Sonne, drin alles dunkel und dann laufen da die Bisons und ich fange die noch ein oder so, ne? Und da kommen wir ja nachher zu einem Film dann auch so irgendwie zu.
Da würde das passen. Richtig, ja. Wir haben sogar einen gemeinsamen Film heute, den du zufällig gesehen hast im Kino und über den du schon geredet hast. Ich habe mir mit Absicht auch nicht deinen Spezial mal gucken angeguckt, weil das mache ich ja nie, wenn ich irgendwie Filme noch rezensiere mit Lee.
Ja.
Oder in dem Fall mit dir, dann versuche ich da die anderen Podcasts und unsere Kumpels, die ich ja sonst mal gerne höre, versuche ich das immer zu meiden. Damit ich dann nicht irgendwas nachquatsche oder beeinflusst bin oder sage so, ja, jetzt hat er das gesagt, dann sage ich das nicht und so. Deswegen.
Ja, aber ja, mache ich auch so.
Kann man da mal neutral rein. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und laut unserer Reihenfolge, du weißt Bescheid, du hast einen Joker von den dreimal raten, die wir heute, heute raten müssen. Mhm. Und ich hab einen Joker und wir haben gerade nachgeguckt. Also da du Lee vertrittst, musst du jetzt heute anfangen.
Ja, dann fange ich mal an.
Was hast du geguckt?
Was habe ich geguckt? Ich habe einiges geguckt, aber ich habe mir jetzt dann doch zwei ausgesucht. Erst wollte ich dir so die Wahl lassen, aber ich dachte so, nee.
Das kann ich
nicht. Dachte ich. Ja. Deswegen habe ich jetzt einen Film aus dem Jahre 1995 mitgebracht. Oder euch da draußen auch, keine Ahnung, allen. Mit Schauspielern.
Oh, stark.
Warte, ich wollte dir aufzählen, Mann.
Mit Schauspielern, ja.
Schon mal gut, ne? Kein animierter Film, okay? Kein animierter Film, obwohl der ja auch Schauspieler spielt. Egal.
Ich wollte gerade sagen, selbst da sind Schauspieler dabei.
Also, ich sag mal nur, wer mitspielt alles. Es spielt Jason Alexander mit. Kennen wir alle aus Seinfeld. Mhm. Unsere kleine Zicke. Es spielt Cameron Diaz mit. Ron Perlman. Ron Eldert. Annabeth Gish. Courtney B. Vance, kann man auch kennen, der hat jetzt auch so eine neue Serie. Egal, Bill Paxton. Mark Hammond, das müsste dir als CSI-Fan müsste ja bekannt sein. Charles Durning, ja.
Aber das ist die CSI-Reihe, die ich nicht geguckt habe. Der ist ja bei Navy CSI, CIS, glaube ich. Aber der hat doch früher Filme gedreht. Der, bei Presidio hat er doch gespielt mit Sean Connery und so, wenn er den noch kennt.
Ja, kenne ich, aber es ist zu lange her. Ja. Nee, ich kenne auch so, aber das war jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist, weil witzig, dass als ich nach ihm geguckt habe, auch das Foto, was er das gemacht hat, genau das ist aus CSI. So dieses typische Cover-Ding, ne, wo sie alle so cool stehen und so, ne, so stilisiert. Und Elizabeth Moss spielt auch mit.
Krass, ja. Die muss ja doch richtig klein gewesen sein damals.
Genau, 1995. Boah, du hast das ja gemerkt, so. Das ist gut. Ich habe das also schon gesagt. Ich wollte gerade überlegen, ob ich das schon gesagt habe.
Ich weiß, du hast schon mit Lee aufgenommen, aber hier ist der Gegenpol, ja. Hier ist der Typ, der sich auch mal ein paar Sachen merken kann.
Der nicht so verpeilt ist wie wir, oder was? Komödie-Drama. Habe ich schon mal gesehen. 15 Jahre oder so. Ich sag jetzt endlich, wie der heißt, der Film. Last Supper. Die Henkersmahlzeit.
Okay.
Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Hat er mir einen Freund mitgebracht? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Habe ich abends geguckt beim Gläschen Rotwein mit Frau und war dann voll positiv überrascht. Wir haben nämlich hier.
Warst du befriedigt?
Ich war befriedigt. Sehr befriedigt. Das heißt, wir haben hier fünf Studenten, Freunde, die sonntagabends zusammen jeden Sonntag essen. Auch so eine Art WG haben ist das irgendwie so, ne? Und die treffen sich aber da auf jeden Fall immer, genießen das immer, dass es eben dann Cameron Diaz, die dabei ist, Ron Eldert, Annabeth Gish, und hier Courtney B. Vance und noch zwei andere, ist ja egal.
Fünf Ron Leute. Eldert so. Ist der Einzige, der mir nichts sagt von dieser ganzen, Cast.
Den kennst du auch aus 1000 Filmen und Horrorfilmen und so, die nebenbei irgendwas gemacht haben. Hier so Ghost Ship war er. Sleepers war eine erwachsene Version bei Sleepers. Ja, ne? Mein böser Freund. Ja, und so, ach so, ne, den kennst du auf jeden Fall, aber ist auch so einer, so der ewige B-Movie-Darsteller, ne? Mhm. Ja, C-Movie eher und manchmal in der zweiten Reihe durfte mal so sein, ne?
Ja, der Name klingelt ein bisschen was.
Ja. So, einer, dieser Ron Eldert, der genannte, ist noch nicht da zu diesem Abendessen, zu dem traditionellen Sonntagabendessen. Draußen stürmt's, Gewitter, kommt dann aber rein mit Bill Paxton, weil er stehen geblieben ist mit dem Auto. Und Bill Paxton war so nett und hat ihn mitgenommen. Dann sagen die, Bill Paxton sieht so aus wie so ein Elmer Fudd, wie so ein Jäger, so typisch, weißt du, so aus dem Wald, so diese Typen, diese so ein bisschen Hinterwäldlermäßig, jetzt mal negativ gesagt. So spielt er den auch so ein bisschen. Und sie fragen natürlich, ne, möchtest du im Essen bleiben, bla bla und so, ne, ja klar, gerne. Und dann isst er mit denen. Und dann stellt sich so langsam heraus, das sind alles Studenten, die machen ihr Master in Kunst, Philosophie, ne, die Heinis und so, alles so ein bisschen so Kopfmenschen irgendwie auch. Und unser einfacher Bill Paxton, der jetzt zu Gast ist, ist halt so der Typ, kommt irgendwann zur Sprache so, ja, Hitler hatte irgendwie schon recht, so wegen Juden und sowas alles, ne?
Okay.
So ein Ding alles, ne? Geht so ein Satz wie, immer wollt ihr alles runterhandeln, die Zahl so niedrig machen, aber jetzt bei den Verbrennungen der Juden und so, da kann die Zahl nicht hoch genug sein, sowas ungefähr. So geht's halt ab. So. Es kommt dann so durch eine Rangelei, weil auch im Krieg war und die anderen sich so ein bisschen streiten. Das sind nur Studenten, die haben nie was gemacht, demonstrieren immer, aber nie tun die wirklich was für, stehen nicht wirklich dafür ein, was sie meinen und bla bla. Bill Paxton war wenigstens im Krieg, der Satz Storm. Und dann kommt es ein Handgemenge und sie erstechen ihn aus Versehen. So. Das muss ich leider sagen, so, ne? Das ist das Ding. Ich wusste es ja auch jetzt beim Rewatch und das tut auch nicht weh, außer ihm vielleicht, Bill Paxton. Da geht's halt darum, die müssen es der Polizei melden oder nicht. Nein, keiner weiß, dass er hier ist. Das Auto, bla bla, bringen wir zurück und wir vergraben Bill Paxton im Garten einfach. Und dann denken die, es sind natürlich nicht alle dafür, und dann denken die sich so, wir machen das jetzt jeden Sonntag und laden irgendwelche Leute ein, die halt so eine fatalistische Meinung haben, so eine extreme, der nicht so in die Norm passt. Und geben den dann vergifteten, mit Arsen vergifteten Wein, wenn man ihn halt nicht überreden kann, also ne, zum Guten hin, dass zum Beispiel frauenfeindliche Leute dann sagt hier, ne, bla bla und Gleichberechtigung und so, ne? Und wenn er darauf nicht eingeht, vergiften die den und töten den. So, dann geben sie entweder die eine Flasche, eine blaue, vergiftet, oder die grüne halt mit dem normalen Wein. So, und jetzt haben sie einfach jeden Sonntag haben sie jemanden zu Gast. eben Feminismus, wie gesagt, dann hier Rassismus und alles, was so geht halt, ne? Treibhauseffekt so ein bisschen hier, dann Prüde, dann welche gegen Abtreibung, immer jemand anderen.
Immer so eine Extreme.
Immer solche Extreme. Und das ist halt so ein bisschen witzig. Auch ein Pfarrer und so haben sie da und so weiter, ne? Und es gibt einen, der währenddessen die ganze Zeit im Fernsehen zu sehen ist, das ist Ron Perlman, der so ein, ich weiß gar nicht, was der genau ist, der auf jeden Fall immer überall Diskussionen dabei ist, weißt du, so Talkshows und dann immer so heftig redet und so übertrieben. Und man mag seine Meinung. Hä?
So ein Influencer, wie sie früher waren.
Ja, genau.
Also so heute früher, als Influencer, damals waren so, ich weiß, was du meinst, immer so ein bisschen verschwörungsmäßig drauf, aber, ja, aber immer so zu allem eine Meinung haben und alle wollen ihm immer zuhören und so.
Genau, das kann er eben gut.
So, hast du ja auch immer so eine Leute gehabt.
Ja, genau sowas. Ja, perfekt. Ja. So ist er da, was auch witzig ist, was wieder so zu heute passt. Und der kommt dann im Finale dazu, zu Gast. Aber mehr sagt, also ist auch klar, dass das darauf hinausläuft, ne? So, darauf läuft es auf hinaus. Ja. Jetzt haben die dann natürlich, wenn die mehrere Leichen haben, da pflanzen die immer Tomaten drauf im Garten. Aber währenddessen ist eine Polizistin auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen, Jenny Tyler. Und das Witzige ist, Elizabeth Moss habe ich erwähnt, aber die spielt hier nicht wirklich mit. Es wird nur mal ein Foto von ihr gezeigt, weil sie ist das vermisste Mädchen.
Ach so, sie ist das Mädchen, okay.
Genau. Und jetzt ist es so halt, dass einer von denen soll vielleicht Bill Paxton gewesen sein am Anfang, ne? Man weiß es aber nicht und so, ne? Ist auch egal. Und deswegen sucht sie da auch und kommt denen so ein bisschen so nah dran, sage ich mal, ne? Dass noch Spannung aufgebaut ist. Und unser Quintett hier, die fünf Leute, haben natürlich ein bisschen Streit untereinander, weil es darum geht, jetzt, wieso bringen wir den um, wieso nicht und wie übertreiben wir nicht und so. Und jetzt das Interessante auch gerade am Anfang mit Bill Paxton, der erste Dialog, weil es ja wirklich eine Auseinandersetzung ist und man versucht sich argumentativ und so dann irgendwie zu überbieten, beziehungsweise was klarzustellen und so weiter. Das ist voll interessant. Und das wird aber immer weniger. Also das wird ganz schnell, kommt einfach immer der nächste Gast, sagt einen Satz, wir wissen, okay, dies gegen Abtreibung, aber sagt was anderes Komisches. Und das war's. Und der nächste und so, weißt du? Dabei wäre es viel interessanter gewesen, so ein bisschen mehr dabei rauszuholen aus den Dialogen. Und da wird es halt so ein bisschen flach und weniger spannend.
Okay.
Ne? Weil gerade auch eigentlich diese Studenten, also beim ersten Mal gucken war ich jetzt nicht so halb gegen, aber jetzt, wenn man es so mal sieht, benehmen die sich ja auch gegen Bill Paxton über, eigentlich ganz schön Arschloch, elitärmäßig, besserwisserisch. Und Bill Paxton wollte eigentlich nichts Böses. Also er hat eine komische Meinung, aber jeder kann die ja für sich haben. Von mir aus, ne, wenn er nicht nach draußen treibt, was er auch nicht so wirklich tut und so. Also es ist so an der Grenze so ein bisschen da, ne? Und das ist halt da auch immer so. Deswegen ist das so ein bisschen Moral. Henkers Mahlzeit, ne? The Last Supper halt, das letzte Abendmahl. Ne, wie hier unser, was wir auch hatten beim Advent speziell und so. Ist das halt, ne? So wird er angepriesen. Und Cameron Diaz ist da auch eine Nebenrolle. Das ist ja 95, kurz nach Die Maske, aber noch vor dem Durchbruch hier mit Verrückt nach Mary und so weiter. Hat ja auch eine Nebenrolle mehr, ne? Ist aber auch süß, knuffig, was soll man dazu sagen? Alle spielen das ganz lustig.
Ja. Ich würde jetzt sagen, süß und knuffig. Ist das das Einzige, was sie kann? Ist das das Attribut, womit du sie beschreiben willst?
In dem Film jetzt ja.
Okay.
Ja, in dem Film ja.
Ist sie nicht ansonsten eine tadellos famose Schauspielerin?
Ja, für das, was sie immer gemacht hat, ehrlich gesagt, ja. Ich finde, sie hat nie in ihrem Film, also jetzt, ne, sie hat da nicht immer, wer weiß was, auch die Komödien und so, selbst so ein Bad Teacher, was sie zuletzt gemacht hat, die hat immer Spaß gemacht und hat das nie so lustlos gemacht oder so, was man manchmal vorwerfen kann. Ne, also sie hat schon so ihre Rollenauswahl. Ja, also ich habe jetzt nichts und wo ich jetzt sagen würde, okay, da hatte sie keinen Bock, das hat sie das Geld deswegen gemacht und macht einfach keinen Spaß und so.
Aber so brilliert hat sie, glaube ich, auch noch nicht in einem Film, wo man sagt, so, Alter, okay.
In den Schuhen meiner Schwester war gar nicht so schlecht. So dramamäßig so ein bisschen. Und halt bei Gangs of New York war sie auch ganz okay, ne?
Ja gut, aber nie so, jetzt so keine Meryl Streep oder so, weißt du?
Nee, das nicht, ne. Aber ich glaube, das wollte sie auch nie wirklich sein und deswegen, sie ist immer so eher so die nach dem Äußeren. Ich meine, Living Las Vegas, wie heißt sie nochmal? Mit Ashton, hä?
Elizabeth Shue, meinst du?
Nee, ich meine Ashton Kutcher, der Film,
Das ist nicht Living Las Vegas.
Ja, irgendwie Las Vegas heißt der auch. Ja, ich weiß.
Ja, du meinst den, genau, Ashton Kutcher und Cameron Diaz.
Ja, auch ganz süß alles. Alles so schöne Komödie und so. Mag
den
auch,
ja. Ich hab den.
Ja, ich hab den auch. Der ist voll gut, ey. Ja. Ich immer wieder gucken.
Ne, wie heißt der nochmal, Alter?
Ja, ich weiß
auch nicht. Las Vegas.
Las Vegas?
Ich glaube, er heißt Las Vegas.
Das Original bestimmt, aber in Deutschland hieß er, glaube ich, nochmal anders, aber ist auch egal. Ja. Alle wissen, glaube ich, welche wir meinen und so, ne? So diese ganz klassischen.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand den kennt außer uns.
Glaubst du? Scheiße, ja. Alter.
Du denkst so, das klingelt bei allen, ich sage, keiner weiß Bescheid,
Alter. Oh fuck, Alter, okay, dann guck mal lieber nach oder so, dann lass es dir einfach.
Welcher Junge, außer wir beide, guckt sich schon einen Film mit Ashton Kutcher und Cameron Diaz an, Alter?
Ich finde auch den mit Ashton Kutcher und Brittany Murphy super hier, wo die da unterwegs sind in Italien und überall und geheiratet haben.
Weißt du, welchen ich mag? Ashton Kutcher und.
Ich weiß, welchen du meinst. Wo er Fotograf ist?
Wie heißt diese Brünette, wo er dieses Lied immer singt? Wo
ja, voll die meine ich auch. Der, wo sie sich am Flughafen und so getroffen haben. Immer wieder, ne? Jedes Jahr.
Ja, ja, genau,
so,
der,
ne?
Genau der.
Den finde ich auch geil. Ja, der
den
ist auch schön.
Ich, den habe ich auch.
Ah, scheiße, ey, wie gut.
Ja, erzähl weiter.
Diesmal machen wir Ashton Kutcher-Filme. So, Regisseurin, sogar Stacey Titel, die hat auch nichts anderes gemacht. So, ne? Die hat dann so ein Hood of Horror, ne, mit Snoop Dogg, so ein Billighorrorfilm da gemacht, 2006. Und The Bye Bye Man, 2017. So ein okay. Standard, der war so ein bisschen okay war der so, ne?
Hast du natürlich aber, gesehen.
Ja, habe ich gesehen im Kino sogar.
Oh Gott.
War noch gruselig gesehen, so ein paar und so, der war gar nicht so schlecht. Aber ansonsten hat die nichts so gemacht irgendwie, also leider.
Du gruselst dich auch in einem Film, wo ein Toaster irgendwie umfällt oder so. Das ist ja schon für dich übelster Horror.
Ey, komm, Mann, das ist so, wenn es mich triggert, so bestimmte Sachen schon, aber...
Du bist jetzt nee. Da kein Standard bei, von wegen, das gruselt mich, ey.
Ja.
Du hast
ja,
letzte Episode, wo hier, was hast du erzählt, dass du Paranormal Activity um 11 Uhr vormittags geguckt hast, damit du dich nicht gruselst, Alter. Was ist das? Wenn du sagst, irgendwas ist gruselig, so, das kann doch Toy Story sein.
Oh, das ist auch cool. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass, ja, wie ich erzählt habe, ist ganz nett und so, fühlt sich eher an wie ein Fernsehfilm.
Okay.
Ne, so von der Art auch und so. Und wie gesagt, geile Prämisse, geile Idee. Mhm. Auch so dieses Gemütliche, weil es doch irgendwie kammerspielartig ist, weil die ganze Zeit in diesem Haus da sind, immer nur an dem Tisch. Aber es hätte man noch so ein bisschen ausbauen können. Also so macht der Spaß, wenn du guckst, ohne viel Erwartung und so. Aber ist auch, hatte so ein bisschen die Chance vertan und nichts so Besonderes.
Ist der denn lustig?
Ja, der hat schon so ein bisschen lustig ist das schon, wegen der Meinung, wie sie das sagen und so. Und wenn diese extremen Typen da kommen halt, ne, die immer ihre Sachen da sagen.
Aber eher schwarzer Humor.
Ja. Mhm. Auch nicht der beste schwarze Humor, ne, weil der gefühlt immer etwas subtiler ist, aber ja, so subtil ist er dann doch nicht.
Okay. Ja,
das ist der Film halt. Soll ich was, hast du Fragen sonst? Oder sonst hast du ja schon ein paar gestellt. Da ist auch, warte, eins wollte ich noch sagen, da fangen sie nämlich am Anfang mit Bepex mit diesem Hitler-Prinzip an. Mhm. Dieses, was wäre, wenn du in der Vergangenheit reisen könntest und da triffst du Hitler ganz klein, würdest du ihn töten? Weil, ne, auch wenn er da nichts Böses gemacht hat, so diese Moral und Ethik ist auch so ein bisschen drin in der Philosophie, ne? Würdest du das tun und so? Und das ist ja die Frage, die hat meiner Meinung nach als erstes ja Stephen King gestellt in Dead Zone. Diese Frage behandelt und so, ne? Wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Und das ist so, wird da auch so behandelt, ne? So dieses, aber es war 95, also noch früh. Ich meine, jetzt kommt gefühlt öfters vor und wird das ja thematisiert.
Ja, ja, klar.
Bei How Met Your Mother wahrscheinlich überall so, weißt du, so. Ne, obwohl die reden, glaube ich, nicht über Nazis. Egal, cool. Dann soll ich zum Punkt kommen.
Hitler war da, glaube ich, nicht ein großes Thema bei How I Met Your Mother.
Ja, ja, nee, deswegen so Nazi, was, nee, sowas, da gehen sie da nicht ran. Das glaube ich. Ja, ach, der Film wurde, hä? Ja? In 18 Tagen gefilmt, also auch flott.
Ja, okay, deswegen wahrscheinlich auch eher so die Billo-Optik. Was du meinst, so, dass er jetzt nicht so ein Blockbuster aussieht.
Ja, auch nicht, wer weiß wie. Also wie gesagt, ein paar Leute dann, ne, eine Räumlichkeit gefühlt. Deswegen ging es dann flott.
Aber es ist krass, dass du mit Bill Paxton um die Ecke kommst, weil ich habe einen Film gesehen mit Harry Dean Stanton.
Warte mal, wer war das nochmal? Ich muss überlegen. Sag mal schnell.
Harry Dean Stanton ist der Typ, der bei Alien als erstes um die Ecke gebracht wird.
Ach ja, okay,
der,
cool.
Weißt du, der immer so ein bisschen aussieht wie so ein Hausmeister und so. Immer so total dünn, hager und so. Hat aber auch schon 1000 geilen Filme mitgespielt.
Ja.
Und von ihm habe ich mir einen Film am Sonntag angeguckt und es gab eine Serie, Big Love, so eine Mormonenserie. Und ja, da spielt Harry Dean Stanton den Vater von Bill Paxton.
Ach, okay.
Bill Paxton spielt die Hauptrolle, der ist mit 3 Frauen verheiratet und Harry Dean Stanton spielt praktisch seinen Vater in dieser Mormonensekte. Und dann habe ich daran gedacht, dass die beide schon gestorben sind, Alter, und wurde dann voll traurig. Und dachte so, ey, ich mochte Bill Paxton voll, ich mag Harry Dean Stanton, so, die sind halt beide nicht mehr da, so, weißt du, Vater und Sohn irgendwie weg auf einmal innerhalb von ein paar Jahren. Fand ich voll schade, so dass du von denen halt keine Filme mehr sehen wirst.
Ja, voll. Also ich habe mich auch gefreut, den hier zu sehen, auch wenn er nur so eine längere Szene hat, ne? Also, aber ist voll schön. Also, ja.
Ja, ihr habt den ja in Aliens und in Terminator auch kurz besprochen, irgendwie in eurer aktuellen WQF-Folge.
Yes. Ja.
Mit Hank Moody und Michi und Alessandro.
Ja, genau.
Du weißt, dass ich ihn jetzt die nächsten 3 Jahre so nennen werde.
Ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres, als Hank Moody genannt zu werden, oder?
Ja.
Ah, die Figur, also...
Die Frisur passt auf.
Frisur, ja, alles.
Frisur, also, Figur, ja.
Cooler Typ, ne? Seufzt trotzdem aus wie was weiß ich.
Außer, dass Hakan POC ist. Und Hank Moody nicht.
Ach, stimmt. Ja, ja. Stimmt, ja.
Da, ja, unterscheiden sich, so. Da unterscheiden sich die beiden. Okay, dann kommen wir zu den Punkten über.
Okay, also The Last Supper, IMDb, 6,7. Rotten Tomatoes, also Dings hat er nicht, Metacritic. Mhm. Rotten Tomatoes Kritik, 6. Rotten Tomatoes Fans, 3,6. Und Letterboxd, 3,2. Hat auch so kaum einer gesehen, jetzt so aus meiner Bubble irgendwie. Obwohl da echt viele mitspielen und der echt ganz cool ist. Ne? Wie gesagt, ist jetzt nicht, aber sollte man auch mal geguckt haben. Ja. Jetzt darfst du, wenn du möchtest. Ich glaube, es kriegst du hin.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist leichter zu raten als der nächste oder der gemeinsame. Deswegen rate ich den auf jeden Fall und sage, ja, ich bin trotzdem am Schwanken.
Ja, ich weiß schon, weil jetzt du zwischen zwei Zahlen und besser oder schlechter.
Ja, genau.
Aber ich darf jetzt keinen Tipp geben.
Oder nee, so. Darfst keinen Tipp geben, ob du der optimistische oder negative Typ in dem Fall bist. Und ich sage, du bist Optimist und tendiere zu der 6,5.
Ach so, nee, 7.
Ach doch, 7.
Ja, ich dachte, du bist bei 7 oder 7,5.
Nee, Quatsch, 7,5. So hoch habe ich dich nicht eingetaktet.
Ja, war dann doch zu schlecht gesagt. Ne, aber nee, ich finde, also bei mir ist 7 dann echt so, wie ich es jetzt gesagt habe.
Ist das denn auch eine 7 oder sagst du jetzt wieder hier irgendwelche Punkte, nur damit du näher an an deiner Beschreibung dran bist? Und sagst du wieder danach so, ja, okay, eigentlich wäre es eine 9 für Spider gewesen.
Hast du das gehört, oder was?
Das hast du mir erzählt.
Achso, das habe ich dir erzählt. Okay, nee, nicht eine 9. Ich glaube, ich habe bei Spider ja 7 gesagt, ne?
Du hast, glaube ich, 7 gesagt, ja.
Und ich eine 8 wäre es gewesen, so eigentlich dann.
Und du hast 7 gesagt, weil du aber so, wie du beschrieben hast, der Meinung warst, dass es nicht gut genug für eine 8 beschrieben war. Das wird Spaß. Genau. Du musst trotzdem deine eigentlichen Punkte nennen.
Ja, aber trotzdem. So. Vielleicht habe ich aber manchmal, das war jetzt vielleicht so ein halbes Ding, ist es auch so, dass während du redest, dir vielleicht nochmal anders bewusst wird und durch das Fragenstellen von dir zum Beispiel. Das kann doch auch sein.
Ja gut, klar. Ich habe ja mit Lee habe ich über sie Leben geredet und habe während seiner Rezension habe ich den Film noch aufgewertet von 8 auf eine 9 und dachte so, okay.
Ja, das sagst du auch manchmal, genau,
stimmt. 8 im Kopf ist viel zu schlecht und so. Und habe ihn dann so, während er erzählt hat, da kamen noch die Bilder im Kopf, da hat er mir so von den Szenen noch geredet, diese Schlägerei und so. Da dachte ich so, nee Mann, 8 ist zu schwach, ich gebe dem eine 9. Obwohl ich den seit 20 Jahren nicht gesehen habe, so habe ich den aufgewertet.
Geil, ja, cool. Wer hatte denn 99 Homes in der letzten Folge?
Ich.
Echt? Cool. Ja. Ich finde den gut. Fandst du den auch gut?
Ich fand den super und ich habe natürlich auch erwähnt, das ist nämlich eins dieser Beispiele, ich habe nämlich erwähnt, dass den kaum einer gesehen hat und dass ihn kaum einer kennt. Und dann habe ich aber noch bei der Rezension gesagt, Alessandro ist einer von denen, die den gesehen hat. Und da hätte mich natürlich brennend interessiert, wie du den findest, weil du sagst ja immer, ihr könnt ja dann beim Mal gucken reinhören und so, wenn ich dann über die Filme rede. Wie soll ich jetzt
noch nicht, glaube
ich. Eben, wie soll ich jetzt wissen, wie du den fandest? So sieht man, okay, 3 Sterne ging so, 4 Sterne fand ihn geil oder weiß nicht. Weißt, zumindest kann man zuordnen, der fand den genauso geil wie du.
Das guck mal, ich gebe jetzt so Punkte hier für dich, für 99 Homes. Also das war vor 3 Jahren, habe ich den, glaube ich, gesehen. Das war erste Corona-Lockdown, glaube ich.
Okay, wie kommt es, dass du diesen Film gesehen hast? Keiner kennt den.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, der lief im italienischen Sky, lief der einfach.
Krass.
Und da habe ich den gesehen, ne? Und ich habe dann von dem, wie hieß der mal, dieser in der Bar, Bibu, Hindi, Hindu, irgendwas oder so?
Bibu Hindu heißt der, genau.
Ja, Bibu genau. Babu. Ja. Bibu Babu habe ich dann seine America-Trilogie gekauft. Habe ich mir aus Amerika importieren lassen.
Okay.
Geht's nicht, ne? Und das ist so, dieses Kunstdingen, ich habe noch keinen davon geguckt, ne? Habe ich mir sofort geholt. Und da halt so Thema halt so ein Obdachloser, dann eher wegen Kaufsucht und so. Das sind so ein paar geile Sachen halt, ne?
Hast du mal Tiger gesehen von ihm?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts von ihm gesehen, außer den.
Der war ja Oscar nominiert, den haben wir uns ja deswegen auch angeguckt vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. So okay, ein indischer Film.
Nee, ich würde sagen 8,5 99 Homes, irgendwie sowas würde ich den geben, noch aus Erinnerung jetzt.
Ich habe jetzt keine Klingel hier, aber das wäre dann unsere Klingel.
Echt jetzt?
Das wäre die Einigungsklingel von uns gewesen. Von mir hat der auch eine 8,5 gekriegt, ich fand den super.
Ja, cool. Ja, der ist so, ich weiß nicht, den mag man voll. Die Show. Egal, wir wollen jetzt nicht über den reden, letzte Folge. Nee. Ich höre mir das an auf jeden Fall.
Hör dir das an, ja.
Ja,
finde ich ganz gut, wie der amerikanische Traum da so ein bisschen zerstört wird. Und der hat wirklich harte Momente und ist aber trotzdem irgendwie geil.
Ja, weil das so irgendwie so trocken macht, ne? Und das hat er in dieser Trilogie, soll er es halt so heftig machen, die vorher erschienen ist.
Ja.
Deswegen will ich die gerne sehen. Also die ist mega gut bewertet bei Letterboxd, auch die jeweils die Filme.
Ja, weil du es da gesehen hast, dann erzähl mal, wie du es fandest. Weil der hat ja nicht allzu viel gemacht, insofern.
Ja, sag ich dir, ob das dann lohnenswert ist, zu gucken.
Bin ich gespannt. Cool. Ja, mich hat ja so ein bisschen an, um das abzuschließen, mich hat er so ein bisschen an Charlie Sheen und Gordon Gekko erinnert. Michael Douglas und, weißt du, der ihn so ein bisschen in Wall Street einführt und am Anfang ja voll der Protégé und der Mentor ist.
Und man weiß nicht so, was dahinter steckt.
Du weißt nicht so richtig, genau, du kannst ihm nicht so richtig trauen. Ich meine, er macht ja auch kein Geheimnis draus, dass er so ein Opportunist ist und dass er über Leichen geht. So.
Das stimmt.
Das war auch hier so ein bisschen so die Dynamik zwischen Andrew Garfield und Michael Shannon.
Auch von der Idee halt, dieses dann, ne, was Oliver Stone ja damals natürlich auch voll gemacht hat, diesen Traum und so, dass das alles eine Luftblase ist und so. Und dass das
alles schnelles Geld und so. Ja, ja, genau. Ja. Dieses von wegen der Traum vom schnellen Reichtum und so.
Und wenn man Andrew Garfield mag und Michael Shannon und eigentlich fast alle mögen die beiden, die sind super da.
Ja, ja, mega. Ist echt ein guter Film, hat mir gefallen.
Cool.
Gut. Dann jetzt zu etwas anderem. Dann komme ich zu meinem Film. Passenderweise haben wir dieses losgezogen, als du bei uns warst. Insofern könntest du darauf kommen, welcher Film das ist, weil du hast gesagt, du hast ihn gesehen.
Ach, wie witzig. Cool. Ja, ich weiß.
Nachdem du erstmal gesagt hast, du hast ihn nicht gesehen. Coming Home in the Dark.
Ja, selbst jetzt ist mir der Titel nicht eingefallen.
Ein neuseeländischer Film. Und ich habe ja noch ein zweites losgezogen, habe ich ja schon gesagt. Dieses ist von Fepse, hat er erst im Mai 22 reingeworfen. Insofern gutes Timing. Also einen Monat später wurde dieses Los schon rausgefischt aus unserem Lospot.
Ja, und Grüße auch an Fepse von mir und so. Also tut mir leid, ich kann schon mal eins sagen. Heute gibt es kein Paranormal Activity 3. Das wollte ich nur machen, wenn wir alle drei am Start sind. Und so.
Hat er sich schon gefreut auf den dritten Teil, ne?
Ja, tut mir leid, Fepse.
Ja, ja, stimmt. Passt ja gut, weil Fepse und Ju sind ja auch Fans von dir und Fans von uns und die hören ja auch immer kreuz und quer. Deswegen an dieser Stelle einen schönen Gruß. Und du hast diesen Film beim Fantasy Filmfest gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also in einer richtigen Atmosphäre eigentlich und Stimmung.
Ja.
Und weil das irgendwas Publikum, zu wissen.
Das Publikum ist ja dann auch immer offen für so eine Stoffe.
Ich hoffe, oder? Du auch. Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe, ich auch, ja. Grundsätzlich ist das natürlich mein Genre. Im Gegensatz zu Lee, der so den einen oder anderen Film schon zerlegt hat in dem Genre, weil er sich halt nicht gerne erschrecken will oder weil er halt nicht gerne irgendwie 90 Minuten Elend guckt. Ich gucke mir gerne 90 Minuten Elend an und find's gut. Und hier gibt's auch nicht viel zu lachen. So viel kann man schon verraten. Der Regisseur James Ashcroft, der hat bis jetzt 8 Kurzfilme gemacht und 2 TV-Serien und einen Langfilm. Und das ist der, über den ich jetzt rede. Der ist tatsächlich primär als Schauspieler so ein bisschen in Hollywood unterwegs. Hat einen Hausmeister bei Catwoman gespielt. Und so ein Soldat in Peter Jacksons King Kong und so. Also wirklich so Nebenrollen. Das ist jetzt auch nicht. Also ist weder vor der Kamera noch hinter der Kamera irgendwie ein Big Shot.
Hat er ein bisschen gelernt, so, ne? Ein bisschen zugeguckt, wie die es machen und so, ne?
Hat er ein bisschen gelernt, genau. Und der Regisseur hat auch zusammen, hat auch das Drehbuch mit verfasst, zusammen mit Eli Kent. Die haben das zusammengeschrieben. Und Owen Marshall, der schrieb mal eine Kurzgeschichte, auf die der Film basiert. Und diese Kurzgeschichte haben sie praktisch die Story genommen und haben das als Film aufgeblasen. Kannst du dich noch an den Film erinnern, oder?
Voll gut, sogar. Also total, weil das ja auch nicht viel drin ist. Also so viel passiert da sozusagen ja nicht. Ne? Also,
ist richtig.
Jetzt doof gesagt. Aber ich kann nur sagen, der Anfang ist mega auf jeden Fall schon.
Ja, da bin ich bei dir. Der Anfang ist mega, der steigt gut ein, weil es
gut, geht ich sehe schon, wir sind beide auf der gleichen Wellenlänge. So, ja, okay,
das haben wir schon raus. Gucken wir mal. Es geht darum, dass eine Familie einen Trip in die Wildnis machen. Wir sind nämlich in Neuseeland. Das ist ein neuseeländischer Film und wir sind irgendwo in einer neuseeländischen Pampa. Und wir sehen so ein Pärchen mit 2 Jungs, die sind so ein bisschen im Teenager-Alter. So, damit man das so oder so. Jetzt, die sind jetzt nicht ganz klein, sondern zoffen sich so ein bisschen auf der Rückbank, streiten sich über irgendwelchen Rapper, wer jetzt besser ist und wer jetzt cooler ist. Und vorne sind halt die Eltern und die fahren dann so ein bisschen und machen so einen kleinen Trip in die Natur. Und dann irgendwo in der Wildnis packen die halt ihr Zelt aus, machen da so ein Lagerfeuer, wollen da so ein bisschen was essen, chillen da, machen ihre Picknickdecke breit und dann tauchen plötzlich so 2 finstere Typen auf und laufen so Richtung dieser Familie. Und die Söhne meinten schon, ja, weil die Eltern sind irgendwie abgelenkt, weil die gerade so irgendwie Spaß machen und scherzen. Und die Söhne meinten so, hier, da kommt wer. Also macht die so drauf aufmerksam und dann gucken die hoch und da kommen halt 2 Typen. Und die beugen sich dann so rüber, nehmen so das Essen von der Decke, weißt du, probieren irgendwie das Essen und so, und du merkst schon, okay, das sind schon Arschlöcher, so, weißt du, also die sind nicht irgendwie irgendwelche Wanderer, die sich da verlaufen haben, sondern es sind irgendwie schon zwei finstere Typen.
Sehen auch so ein bisschen Mad Max aus mäßig, ne, irgendwie.
Sehen so ein bisschen Mad Max aus, der eine hat so einen langen Mantel und so auf jeden Fall. Und irgendwann nimmt der eine auch eine Schrotflinte irgendwie raus, unter seinem Mantel. Und dreht dann so den Rücken zu und fummelt an seine Schrotflinte rum und fängt an, die zu laden und so hin und her. Wo die Familie natürlich ziemlich in Panik gerät und wo die dann natürlich alles machen wollen, was die halt sagen, so von wegen, ja, jetzt legt euch mal hier hin und dreht euch um und so. Und die spuren dann natürlich, weil die wollen nicht, dass denen was passiert. Und dann wird ziemlich radikal und das ist wirklich ein intensiver Moment, wie dieser Film einsteigt und diese beiden Typen da um die Ecke kommen und dann plötzlich so, du siehst ja, sie stehen nicht plötzlich da, sondern du siehst von Weitem halt irgendwie zwei Typen da in die Richtung laufen und du siehst, okay, das sind, also du merkst schon irgendwie, du fühlst dich unwohl so in diesem Moment, so weißt du.
Ja, die Spannung wird heftig aufgebaut, ja, auf jeden Fall, dieses Unwohlsein kommt echt gut rüber, ne?
Ja.
Das ist wirklich so, ja.
Das ist wirklich eine miese Spannung, die da aufgebaut wird. Und es bewahrheitet sich halt, es bewahrheitet sich auch, weil die Typen sind wirklich böse, weil die knallen dann einfach mal die beiden Söhne ab. So viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle verraten, weil das wird, glaube ich, auch in der Inhaltsangabe so gezeigt. Also die beiden Söhne werden ziemlich radikal dann plötzlich auf über den Haufen geschossen. Die Mutter wird niedergeschlagen, der Vater wird drangsaliert und irgendwann kidnappen die halt das Auto von der Familie. Und der Vater sitzt auf der Rückbank, wird von dem einen Typen halt irgendwie in Schach gehalten. Und der Vater sitzt auf dem Beifahrersitz, während der Typ, der die Schrotflinte halt bedient hat, der fährt halt das Auto. Der Vater sitzt auf der Rückbank und die Mutter sitzt vorne auf dem Beifahrersitz. Jetzt habe ich gesagt, beide. Die Mutter sitzt auf dem Beifahrersitz und der Vater sitzt drin.
Okay.
Ja, Lee hätte sofort natürlich danach gehakt und so. Bei dir ist hier rein und da raus. Lee hätte sofort gesagt, Moment mal. Der Vater kann ja nicht gleichzeitig auf der Rückbank sein und auf der Beifahrerseite.
Finde ich jetzt aber auch nicht so wichtig jetzt, außer du nimmst jetzt eine Szene direkt auseinander oder so, was passiert, aber das tust du ja nicht. Also,
ist auch überhaupt nicht wichtig.
Alle sitzen auf jeden Fall im Auto.
Alle sitzen im Auto, es geht darum, dass die Mutter dann aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht, die wird dann wieder klar und guckt sich um und das Erste, was sie fragt, ist, wo sind meine Kinder? Wo sind meine Söhne? Und das ist natürlich ein extremer Moment so, weil der Vater halt so den Kopf schüttelt und sagt so, ist was Schreckliches passiert, so, weißt du, und sie fängt dann an zu schreien, so, und du bist dann in dieser Panik mit drin, und das ist ein extrem guter Einstieg, also diese Anfangsszene an diesem Feuer und dann im Auto, wenn die aufwachen, und dann geht's halt um diesen Überlebenskampf, der dann beginnt. Es gibt nämlich auch eine Parallele zu der Vergangenheit von dem Vater und zu einem der Killer, die dann auch aufgedröselt wird, die fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber okay, das ist dann so die Rahmenhandlung, um dem Film so ein bisschen Tiefe zu geben. Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Nee, das hätte lieber irgendwelche Heinis, die einfach ihren Spaß haben wollen, verrückt sind, aber dann haben sie da so ein bisschen konstruiert, was immer nicht schlecht ist, aber sich da komisch anfühlt, finde ich auch. Also,
oder?
Ja, total.
So Funny Games-mäßig hätte das ja vollkommen gereicht, dass du einfach nur zwei Arschlöcher hast, so, weißt du, die sich langweilen. Ich meine, ich habe sowieso Schiss vor Australien und Neuseeland, so, das hat der Lee auch nicht verstanden, als ich mal so einen australischen Film vorgestellt habe. Weil du hast ja diese ganzen Funpics und Memes, wo du so sagst, only in Australia, weißt du, und dann siehst du irgendwie so eine 5-Meter-Spinne irgendwie, die irgendwie an der Hauswand hängt, wo du sagst so, ey, die findest du nirgends anders. Oder da gibt es zum Beispiel auch so ein Bild, das werde ich auch nicht vergessen. Da ist so ein Kojote, der so einen halben Haifisch am Strand irgendwie isst und im Vordergrund sind zwei Schlangen, die irgendwie gegeneinander kämpfen, die sich so, weißt du, die sich so und du sagst irgendwie so, okay, only in Australia, weißt du, du siehst diese kämpfenden Schlangen im Hintergrund so ein Kojote, der irgendwie einen Haifisch frisst, irgendwie so eine Haifischleiche und so. Also es ist irgendwie so ein mieses Land und ich habe auch ganz viele Filme gesehen, wo es da irgendwie, das ist irgendwie drin in dir, dass du da nicht irgendwie alleine durch die Wildnis laufen solltest. Mhm. Dass du da auf jeden Fall die finstersten Gestalten der Welt sitzen in Australien und Neuseeland. Ey. Irgendwie hat sich das bei mir so manifestiert.
Ja, auf jeden Fall. Nee, stimme ich dazu. Ist bei mir auch so. Auf jeden
Nightingale
Fall.
Und wie die alle heißen, Alter. Dass so viel Scheiße passiert in Filmen, was Australien angeht. Also, ich will da nicht hin.
Ah, zum Glück gibt es Australien mit Nicole Kidman und Hugh Jackman, ne? Der einzig Positive oder so.
Stimmt, der ist schön, ja. Ja, der ist wirklich der einzig Positive. Oder dann nenne ich die 100 andere Mad Max angefangen und Kohl, wo du sagst, so, Alter, okay, die Zukunft, wenn du in der Zukunft in Australien wohnst, bist du im Arsch.
Ja, ja, genau.
Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein schönes Land und so. Ist, aber ich unterschreibe das wahrscheinlich, die ist only in Australia. Das ist das Ende der Welt da. Ich muss aber zugeben, dass er so ein bisschen lame wird dann im Laufe des Films. Also der hat wirklich viel Leerlauf und versucht, also es ist ja kein großer Film, es ist kein großes Budget gewesen, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe auch gelesen, dass es jetzt kein Riesenbudget war, du kennst die Schauspieler daraus nicht. Und deswegen hat man, glaube ich, so ein bisschen diese 93 Minuten aufgeblasen und so ein bisschen spannungsgeladen gestaltet. Viel halt Autofahrt, viel Roadtrip, viel Dialoge, die halt Spannung erzeugen sollen. Und das hat für mich nicht so funktioniert. Also, weil wenn er schon so intensiv einsteigt, dann muss er das auch irgendwie halten. Und das hat er halt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Da am Anfang, was du erzählt hast, da diese Szene, boah, das ist so ein richtiger Herzstillstand-Effekt, so, ne? Auch von allem, was alles passt, so ein bisschen. Die Landschaft, ja. Die gehen, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Wie es aufgebaut wird, die beiden Typen sind heftig. Der eine erinnert mich übrigens hier an den von den wilden 70ern. Hier, der mit den Locken. Der Typ, weißt du, der mit der Schrotflinte. Was? Weißt du, nicht meine, ja, mit der Brille?
Ich weiß, wie du meinst, mit den Locken und der Brille, aber der sieht ihm doch überhaupt nicht ähnlich.
Ich weiß, das habe ich vielleicht auch noch durch die, weil es jetzt länger her ist, noch so im Kopf, so irgendwie vom Style, ne, mit diesem Schnurrbart und so. Egal, und der andere ist ja so ein 2-Meter-Riese. Die Schrotflinte war auch geil, muss man sagen, die ist stylisch.
Von ja, Typen ja, total.
Auch, den die hat. Und wie du gesagt hast, in dieser Roadtrip, der so ein, quasi so die ganze Zeit im Roadtrip ist und so, dann verliert es sich langsam und dann wird es halt noch diese Konstruiertheit draufgebaut, die das dann noch mehr kaputt macht, die Spannung. So richtig bricht, dann gibt es vielleicht nochmal eine Szene, wo dann wieder so andere Leute involviert sind.
Die ist zum Beispiel auch wieder mega, weil es da wieder hart wird.
Genau, die ist wieder gut, weil irgendwie wieder das Ding ist, man könnte Hilfe haben, aber selbst da funktioniert es nicht und dann auch noch konsequent. Die ist auch geil. Und so, aber ja, sonst stimme ich auf jeden Fall bei allem zu. Ja, das ist genau dasselbe.
Ja, ich kann das genauso unterschreiben, wie du gerade gesagt hast. Genau so ist es. Also der hat viel Leerlauf und so, da kommt dieser Moment, den du gerade sagst, wo noch andere Menschen dazukommen, ist super. Aber es trägt halt nicht den ganzen Film. Insofern hast du hier eine Menge. Also es ist ein cooles Szenario. Das ist so wie diese Home Invasion Filme, weißt du, wo du so irgendwelche, wo die halt eindringen in deinen privaten Bereich und terrorisieren dich halt so. Nur
genau,
das
so ein halt Terrorfilm diesmal, ist das richtig, ne?
So ein Terrorfilm. Und diesmal spielst du halt irgendwie in einem Auto oder außerhalb oder irgendwie bei einem Trip. Und der hat seine Macken. Also ich, nach 20 Minuten dachte ich so, okay, der ist mega. Das wird richtig gut, das ist genau meine Baustelle. Also gerade, wo die Söhne dann umgeniet worden sind, ich mag ja so Filme, die so ziemlich radikal sind, oder die ultra hart sind. So. Das liebe ich ja. Aber der hält leider den krassen Einstieg, hält er nicht komplett durch über die ganze Strecke.
Ja, nee, das tut er auch nicht. Also trotzdem ist er, finde ich, immer noch ein guter Film, also ein guter Genrefilm, den man gucken kann und so. Ist jetzt nicht Schrott oder so, weil wie gesagt, der sieht echt gut aus. Ne? Aber ja, leider macht er, ja, wie du gesagt hast, stellt er sich selber ein Bein mit dem guten Anfang. Ja.
Hat das Potenzial ein bisschen verschenkt. Ja. Ja, viel mehr würde ich zu Coming Home in the Dark nicht sagen. Also ist jetzt, ich meine, Phelpse kann sich sowieso nicht beklagen. Irgendwie rezensieren wir nur noch irgendwie seine Filme und ziehen ständig irgendwelche Lose von den beiden.
Ja.
Der hat ja das erste Jahr, haben wir komplett an ihm vorbeigezogen. Da hat er ja schon angefangen rumzuheulen hier von wegen so, ja, da kommt nie ein Film von mir und dann nie los. Immer die anderen. Und jetzt irgendwie Auftragssupporter geworden, da ziehen wir seine Lose noch links und rechts und ja, geht ab.
Warte, Lee wird ja fragen, weißt du, wie den Phelpse findet?
Oh, ganz wichtig, ja. Damit hättest du einsteigen müssen eigentlich mit der Frage.
Ja, habe ich vergessen, Entschuldigung.
Nein, weiß ich in dem Fall tatsächlich nicht.
Das sollten die vielleicht machen, das solltet ihr einführen, dass wenn Leute ihr losschreiben, dass sie drunter schreiben, aber dann wüsstet ihr ja schon, wie die, obwohl, ist ja auch egal, dass sie schon ihre eigene Punkte darunter schreiben oder nur schreiben, möchte nur von euch wissen, ihr seid Vorseher, Vorkoster oder so.
Machen ja die meisten. Also nicht jetzt hier mit Vorkoster, aber die meisten schreiben ja wirklich was dazu zu dem Film und sagen so, ja, ich habe den vor 3 Jahren gesehen und war total begeistert, ich würde mal wissen, wie ihr den findet oder ich bin Fan von dem und dem Regisseur, das ist für mich sein bester Film, obwohl den keiner kennt und so. Aber es machen einige. Einige nennen aber einfach nur den Film und ohne irgendwas dazu zu sagen. Okay. Aber das ist ja kein, du merkst ja schon irgendwie bei den Filmen, also wenn einer jetzt irgendwie, einer hat uns hier diesen, hier Jascha zum Beispiel ist so ein Kandidat, der schmeißt uns halt so Filme rein wie, wie heißt der Mann? Bruce Willis, so ein Science-Fiction-Film, der irgendwie vor 2 Jahren gedreht worden ist, so ein Schrottfilm.
Ja, das sind viele gewesen, ja.
Ja, also einer von der Riege, weißt du, oder The Marine hat uns reingeschmissen hier von, hier diesen Wrestler-Film.
Steve Austin, nee, nicht Steve Austin, der andere, ja, egal, komm.
Ja, wie heißt der nochmal?
Ja, ich überlege jetzt auch, Mann. Ich weiß das doch, Mann.
Ist das nicht Dings, Mann? Aus
Transformers, Bumblebee und so, der Beste, der witzigste.
Na, aus Suicide, aus der Suicide Squad, oder? John Cena.
Ja, genau.
Ist nicht John Cena, The Marine?
John Cena, genau, Mann, ja, Alter. John Cena, der beste Wrestler-Moment hier mit, ja.
Der beste Wrestler?
Der beste Schauspiel-Wrestler im Moment. Der ist der coolste von allen.
Hallo? Hulk Hogan?
Ja, aber der macht ja nichts.
Also, ist der nicht mehr aktiv?
Ich glaube nicht. Also,
ich dachte, die Wrestler sind mit 70 noch im Ring und so, machen da ihre Show.
Ach so, ja, aber ich meine jetzt im Film. Die Wrestler, die im Film jetzt auch wirklich noch aktiv sind. Das meine ich jetzt, ja.
Aber Hulk Hogan hat die besten Filme gemacht, oder?
Damals fand ich die auf jeden Fall geil, sagen wir es mal so.
Das war mir so klar, dass das für Alessandro so 10-Punkte-Filme sind, diese ganzen Kugelkomödien.
Als ein Außerirdischer ist und so, der ist geil, wenn er runterkommt und so.
Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gesehen, Alter.
Nein, okay.
Der hat bei einem Außerirdischen gespielt, ja.
Ja, also, ja, hat er.
Meine Fresse. Ja, was ich sagen will, und du siehst ja offensichtlich, ob einer uns jetzt irgendwie einen Schrottfilm vorsetzt, aber wenn jetzt Fabse Coming Home in the Dark sehen von uns rezensiert haben will, das ist ja kein Ärgern. Weißt du, das ist ja kein, du siehst ja anhand des Films schon, dass er den Film schon irgendwie cool fand und dass er auch wissen will, wie wir den fanden, so. Also ich finde, man sieht ja schon an dem Film irgendwie, okay, will einer uns ein bisschen verarschen oder will einer eine lustige Rezension sehen oder ist das ein Film, den er mag? Insofern ist die Frage meistens halt redundant, ob die den Film auch mochten. Es sei denn, du hast welche, die uns wirklich vorschicken wollen, die sagen so, ja, guckt euch den Film an, ich will mal wissen, wie ihr den findet, weil ich kenne ihn nicht. Weil ich will ihn selber noch sehen, so, das kann natürlich auch sein. Ja, dann leite ich mal zu den Punkten über. Grüße an Fabse nochmal an der Stelle. Ach so, nochmal an alle anderen. Wir haben jetzt natürlich auch keine Samples und der Lostopf ist auch nicht da, aber alle guten Dinge sind drei, also ich ziehe für diesen Monat noch ein drittes los und werde noch einen Supporter glücklich machen und dann, das kann ich aber erst machen, wenn wir mit Liedern wieder am Start sind. Punkte. IMDb 5,7, hat einen Metascore von 64. Okay. Das ist krass. Rotten Tomatoes bei einer 7,0 Durchschnittsbewertung, wird aber empfohlen von 92%. Und das sind die Kritiker.
Ja.
Das ist krass. Okay. Das Publikum selber ist nur bei einer 2,8. Das sind 44%.
Ja, wie bei IMDb. Da war ja auch Kritik besser als krass.
Ja. Und ich meine, das ist schon krass. Zwischen 44% Publikum und 92% Kritiker. Das ist wirklich eine massive Differenz. Und Letterboxd bei einer 3,2. Coming Home in the Dark. Ein neuseeländischer Film aus dem Jahr 2021.
Okay, jetzt bin ich ja dran.
Ist übrigens, also hier in Deutschland ist der natürlich ab 16 freigegeben aufgrund der Härte. Bei IMDb steht, dass der ab 12 freigegeben ist. Wo ich nicht weiß, ob das für Amerika zählt. Weil die haben ja mit Gewalt eigentlich weniger Probleme als mit Brüsten. Ich weiß nicht, ob der da ab 12 freigegeben worden ist, aber das halte ich für ein bisschen zu hart.
Warte, weil sich mit Gewalt brüsten, die Amerikaner. Okay, sorry.
Hey. Deswegen... jetzt habe ich kein Sample, den ich drücken kann. Ey. Da würde einiges passen.
Okay.
Ja, siehst du, du musst jetzt die Samples selber machen. Okay, hat er gerade selbst gemacht so. Wir drücken ja nur deine Samples, insofern musst du heute live samplen.
Genau, das ist das letzte Mal, dass mir was eingefallen ist, aber egal. Ja, krass, okay. Ja, vielleicht sind viele Zuschauer dann doch von dem, was du am Anfang passiert ist, dann doch dazu angewidert. Das kann ich mir auch vorstellen, weil das schon sehr drastisch ist, ne?
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber guckt man sich dann so einen Film an?
Ja.
Also so ein Thriller und erwartet dann, dass da nichts Schlimmes passiert? Also, ja.
Zum Menschenverachten, aber egal. Ich würde sagen, du bist bei, dass jetzt echt schwer ist, irgendwie gefühlt, aber ich sage, weil du den Anfang so gut fandst und so, und dann hinterher wird schlechter, aber auch nicht wirklich schlecht, ne?
Nee, ist jetzt kein Scheißfilm.
6,5.
Das ist richtig.
Okay, cool.
Das ist richtig. Achso, ich muss ja mitschreiben, jetzt habe ich ja total verplant.
Ah ja, stimmt, ja genau, machst du, ne? Sonst hätte ich ja...
Ja, stimmt, ich muss ja hier heute Buch führen. So, Alessandro, 0 Runde und ich hatte 0,5 daneben geraten. Bei deiner ersten Rezension.
Sie.
Okay, dann wollen wir über den Blockbuster der heutigen Episode reden.
Oh, besprechen wir ihn jetzt? Okay, cool.
Ja. Und wir waren im Kino, nicht zusammen.
Nee, leider nicht.
Aber wir haben beide Jurassic World, ein neues Zeitalter geguckt.
Yes.
Oder wie er international heißt, Dominion.
Mhm.
Und du hast schon darüber berichtet?
Ja, so leicht, ja.
Und jetzt können wir nochmal zusammen drüber reden, weil...
Dialog immer spannend auf jeden Fall, ja.
Ja, Lee war auch nämlich auch nicht bei im Kino, insofern würde sich das anbieten, dass wir den jetzt praktisch als gemeinsame Rezension bringen. Wie stehst du denn allgemein zu Jurassic World oder Jurassic Park?
Also,
steig mal so ein.
Jurassic Park, mega. Und damals, ich fand nicht alle Teile gut. Natürlich immer, man nimmt das immer raus, Jurassic Park 1, ne? Also ist klar. Aber 2 und 3 finde ich auch noch gut. 3 unterhaltsam für sich als so Genrefilm. Den zweiten hatte mega spannende Szenen auch. Insgesamt vielleicht nicht so toll. Egal, alle gut. So. Dann die neue Lost World, die meinst du ja natürlich hauptsächlich wahrscheinlich.
Ja.
Den ersten, also ich habe auch alle im Kino gesehen, ne? Also in die Jurassic Park-Filme nicht, aber jetzt die Lost World. Ich war auch, fand den auch cool. Ich habe jetzt nicht, wer weiß, was erwartet. Und ich fand den voll gut. Also Blockbuster-Kino. Und der hat damals ja schon voll Jurassic Park 1 so auf die Schippe genommen eigentlich. Und viele Sachen. Und der hat halt ikonische Sprüche, wie wo du dann so abgehst, der Endkampf ist geil, die letzte Szene ist geil, die bauen dann Sau. Es ist eigentlich der, wie der erste Teil. Nur diesmal haben wir keinen T-Rex als Gegner, nicht gezeigt wird, sondern Dominus Rex, der gemacht wird. Diesmal haben wir nicht die Saurier gemacht, was so ethisch Problem ist, sondern diesmal ist das ethische Problem, dass wir neue Saurier machen, ganz extreme. Und ja, wie gesagt, Endkampf finde ich geil und hat geile Sprüche, wie zum Beispiel, warte mal, ach, der Junge sagt das auch. Wir brauchen mehr. Und die Frau dann, was mehr? Mehr Zähne. Das ist halt geil, das ist natürlich auch eine Anspielung so, wir brauchen ein größeres Boot, so, weißt du, so dieses Ding und so, ne, ja, das kommt geil, also der ist so ein bisschen selbstironisch, nimmt sich aber ernst, ist gleichzeitig ein guter Blockbuster. Der zweite war schlechter, Lost World, so ein bisschen schlechter. Die haben dann das eingeführt, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir von der Insel und jetzt machen wir halt hier dieses Genetik-Ding noch mit rein, mit Menschen auch, was ich nicht gebraucht hätte jetzt noch als Zusatz, also überhaupt nicht. Und machen so ein bisschen mehr horrormäßig und so und sind bei uns, ja. Und dann der dritte jetzt, ist der dritte halt da, den haben wir im Kino gesehen. Also den fand ich okay noch, den zweiten, ne? Aber ja, schon ja, schlechter auch, ne? Aber okay, der war Kino, okay, so, ja.
Wir sind auf einer Wellenlänge, also ich habe den zweiten ja irgendwann hier auf Blu-ray nachgeholt, weil den habe ich im Kino verpasst. Mhm. Und habe den, glaube ich, auch während wir diesen Podcast hier gemacht haben, rezensiert. Und mir geht's genauso. Also ich kenne, glaube ich, 1000 Leute, die irgendwie die besten Filme auseinandernehmen. Ich kenne Leute, die The Dark Knight halt überbewertet finden und die sagen so, ja, ich bin kein Fan von Arrival oder von, weißt du, du findest immer welche, die bei Meisterfilmen halt irgendwie trotzdem den Film scheiße finden. Aber ich kenne keinen, der Jurassic Park nicht gut findet. Oder der irgendwie sagt, Jurassic Park ist nicht meins oder ist ein Scheißfilm. Da ist mir noch keiner begegnet bis jetzt. Also der erste
Manu
Teil.
Manu sagte nur, ich habe ja mit Manu Dominio geguckt, ne, der sagte, habe ich auch vorher gefragt, so wie du mich jetzt gefragt hast, wie findest du die anderen Teile? Und er sagte, Jurassic Park fand er gut. Also er fand er jetzt nicht so toll damals auch im Kino gesehen. Ne?
Okay, krass.
Er ist natürlich ein anderes Alter als ich jetzt, der den dann 2 Jahre später auf Videokassette gesehen hat, das erste Mal.
Ja, aber ich auch.
Und ihr auch. Das sind ja ein paar Jahre Unterschied, machen da ja schon viel aus. Ne? Man hat schon was gehört. Ich habe ja nichts gehört oder so richtig. Man guckt den dann, zack. Ihr wart ja schon so vielleicht, dass ihr mehr mitgekriegt habt. Trailer, Vorfreude und so. Und
ja,
dann
aber
vielleicht
unabhängig davon, das ist ja ein Meilenstein so. Das ist ja ist wirklich auch, ja, ein gigantischer Sprung im Kino. Mhm. Als plötzlich auf der Leinwand Dinosaurier gesehen hast, weißt du, mit der Technik so. Also das ist
mega
Wahnsinn.
Immer noch heute auch, ja.
Ja, ja, voll. Deswegen, also ich bin auch keiner, der irgendwie den dritten Teil gehatet hat von dieser ersten Trilogie und mir geht's genauso wie du. Also ich fand von Jurassic World von den Teilen, ich war beim ersten, fand ich, war ein echt guter Popcorn-Film, so, weißt du, wo die dann so wegrennt vor den Dinosauriern, diesen Kugeln und so, es war eine super Sequenz, also ballert auf jeden Fall im Kino und ich fand den zweiten auch gut. Also der ist ein bisschen schwächer, aber den kann man auch gucken, so, also.
Ja.
Auch dieser übertriebene Kampf da auf dem Dach mit diesem Dino am Ende, so, weißt du, beim Finale, so, das ist halt völlig drüber, aber es ist trotzdem geil, so, ich mochte das.
Ja, genau, da haben sie so ein bisschen, wie sie gesagt, so übertrieben einfach, so ja, genrefilmmäßig gemacht, wie im ersten Teil, der dritte, wo auf einmal die Velociraptoren so schlau waren und miteinander kommunizieren und voll übertriebener Quatsch eigentlich so irgendwie, aber egal.
Ja, und vor allem der eine Charakter, ich habe den Schauspieler jetzt vergessen, das war ja voll wie Stephen Lang in Avatar. Weißt du, so ein älterer Verschwörungstyp, der aber voll in Schuss ist und so ein voll gut schießen und kämpfen kann und so.
Bei welchem jetzt? Bei dem
bei diesem Untergrund, wo die Dinosaurier gefangen halten und so, wo die mit denen Geschäfte machen und bla. Aber ist trotzdem ein solider Popcorn-Film, den kann man auch machen.
See.
Und jetzt haben sie mit Jurassic World ein neues Zeitalter, wie man anhand der Trailer und anhand der Besetzung auch sieht, haben sie die beiden Trilogien zusammengeführt. Haben nämlich Schauspieler und den Cast aus der alten Trilogie genommen, um damit die neue Trilogie quasi abzuschließen. Als großes Ganzes.
Yes.
Und Colin Trevorrow war der Regisseur des Ganzen. Der hat nämlich auch Jurassic World inszeniert, den allerersten. Und ansonsten hat er echt so gut wie gar nichts gemacht. Der Book of Henry hat er noch gemacht.
Hast du den gesehen?
Nee.
Kommt auch voll schlecht weg bei Letterboxd. 2, irgendwas oder so.
Ja, ja, der hat 3, bei IMDb hat er 3,2 oder so.
Ja.
Und das ist so krass, dass so ein Typ so ein Franchise irgendwie inszenieren kann. Der hat nichts gemacht, der hat nur irgendwie 7 Kurzfilme gemacht neben dem.
Und ja, das hört sich wieder an als Puppenspieler so, weißt du? Also die sind die Puppenspieler, krass. Er ist die Puppe, ne? Wir brauchen irgendeinen Regisseur, dem wir dann das machen, was wir wollen. So perfekt produziertes Ding halt, so wie die Dinosaurier halt, weißt du? So.
Ja, klar. Aber ich meine, die Drehbuchautorin, die mit Colin Trevorrow dieses Drehbuch geschrieben hat, das war Emily Carmichael. Das bekannteste Drehbuch von ihr war Pacific Rim 2.
Ja, das ist schon. Ja,
Digga, du nimmst die Drehbuchautorin von Pacific Rim 2 und einem Typen, der Book of Henry und 7 Serienfolgen gedreht hat, und gibst denen den Abschluss von dem Jurassic World Franchise. Mhm. Wo damals Steven Spielberg und Co. irgendwie, weißt du, er war der Regisseur von ihm. Und jetzt ist es der Typ, der Book of Henry gemacht hat und die Olle, die Pacific Rim 2 geschrieben hat. Das ist krass.
Davon ausgehend kann man sich schon vorstellen, wie das der Film dann wird. Und so ist er für mich auch geworden, jetzt so schon, wie das anpreist.
Ja, so ein bisschen. Die Zutaten sahen schon mal nicht gut aus. Die Ursprungsidee, wissen wir natürlich, stammt von Michael Crichton. Der hat ja das Originalbuch damals geschrieben. Mhm. Und auf dem basiert natürlich die Idee. Der ist hier auch noch aufgeführt. Und wir haben natürlich Schauspieler aus der alten Trilogie, habe ich schon erwähnt. Wir haben Schauspieler aus der neuen Trilogie. Ich zähle mal ein paar auf. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard kennen wir natürlich aus der neuen Trilogie. Omar Sy war dabei. Der ist jetzt auch wieder zu sehen.
Ja.
Und genau, und dann Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum tauchen auf. Mhm. Und dann haben wir so ein paar neue Gesichter. Also B.D. Wong, den kenne ich aus Gotham oder aus Oz.
Okay.
Und Mamadou Athey, der ist auch bekannt. Der spielt in Archive 81, spielt er gerade in dieser Serie, spielt er die Hauptrolle. Oder bei Underwater, bei The Circle habe ich ihn gesehen. Ist auch gerade ziemlich aktiv. Und The Wonder Weiss ist dabei. Ja. Das ist die Hauptrolle dieser Serie, Nola Darling, habe ich nie gesehen. Weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, habe ich nicht. Sonst ist noch Justice Smith dabei. Das ist auch so ein Jungstar, so für Kinder und so, Pokémon und so war der, weißt du, sowas. Habe ich auch gesehen.
Na, ich kenne den aus der Baz Luhrmann-Serie. Da spielt er die Hauptrolle hier, The Breakdown.
Habe ich nicht gesehen auch.
Aber weißt du, was ich meine hier? Wo halt so die Ursprünge des Hip-Hops halt beleuchtet werden auf Netflix irgendwie. Das war eine der ersten Netflix-Serien, die halt irgendwie groß.
Kenn ich gar nicht. Werden. Nee,
ist The Get Down. The Get Down hieß es nicht. The
Get Down. Entschuldigung.
Was ist das für ein Song überhaupt?
Get Down. Das ist ja bestimmt ein Cover von Get Down On It hier. Wie hieß nochmal Just Five oder so? Die haben das mal, ich kenne ja
also entweder Cool and the Gang, Get Down On It.
Get Down On It.
Oder du singst ja gerade Pulp Fiction hier. Von wegen hier, weil der ist auch für coole Gang. Jungle Boogie?
Ja, guck mal,
da heißt es ja so Song. Get Down, so fängt er an.
Ja, guck, ja, Mashup.
Schon singen wir.
Läuft. Nicht gut.
Ja, schon singen wir.
Und unerkennbar, aber ja.
Wen wir noch erwähnen können, ist der Antagonist. Ich weiß nicht, den habe ich mir, weil das, den kenne ich aus Desperate Housewives.
Stimmt, Alter. Ich habe es da schon außerhalb auch gesehen. Du hast recht. Wenn man es auch, ich dachte mal, den kenne ich irgendwo, ich habe den jetzt auch gar nicht gegoogelt oder so, aber du hast recht, weil das ist wirklich, da sieht man ja sofort, das ist ein Desperate Housewives-Nachbar, der was zum Schilde führen könnte oder nicht, aber so perfekt aussieht und irgendwie langweilig ist und so, ne? Aber
genau, erstmal nett eigentlich so auf den ersten Blick, aber.
Ja, ja, genau, stimmt, das ist richtig, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen, ey.
Werden wir machen. Wollen wir zur Story übergehen?
Ja, los. So.
Also, ja, willst du, soll ich?
Ja, komm, ich fange einfach an und so, ich gehe jetzt.
Du hast ja schon geübt, quasi.
Ja, irgendwie schon. Also da war es auch schon hoppelig. Also, das ist ja auch schon 3 Wochen her bei mir. Einmal im Kino, okay. Ich bin da. Also. Also zum 10., also zum 2. verkauft an mich selbst. Mhm. Ich habe so Überbrückungsscheiße, warte. Ich hab's. Wir sehen Kinder am Feld spielen, also im Getreidefeld. Das ist, nehme ich jetzt als Szene, muss ich das machen, weil das steht dann ja für alles. Und da kommt so eine Heuschreckenplage an den Start. Wir sehen aber dann und die fressen das ganze Feld auf. Und sehen dann aber, dass diese Heuschrecken viel größer als normalerweise sind. Ich sag mal, 10-mal so groß vielleicht, so ungefähr.
Wie ein Nashorn ungefähr.
Nicht wie ein Nashorn. Oder wie das Horn von dem Nashorn. Das könnte passen. So, von dem Nashorn. So riesig ist das, sind diese Viecher. Also auch eklig und bedrohlich. Die Kinder verschwinden auch, verstecken sich. So, da kommt Laura Dern an den Start, die anscheinend so Ökologie-Biologie-Dingens ja war. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und denkt so, das sind keine richtigen Viecher. Das ist genetisch irgendwie verändert. Woher kommen die und so? Und die greifen das ist auch eigentlich so witzig geschrieben und so dumm, aber egal. Die greifen das Feld, was gegenüber ist, greifen die nicht an. Und das gehört halt dieser Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Weißt du das noch? In Genetics irgendwie so?
Nee, Biosyn.
Biosyn, okay. Biosyn, von denen greifen sie nicht die Felder an. Und sie glaubt jetzt schon halt, das könnte von denen auch so genetisch veränderte Viecher sein.
Das ist schon mal die erste Szene, wo du denkst so, was?
Ja, was haben
sehr
wir jetzt?
Sehr konstruiert.
Ne? Ja, und das, und was machen wir jetzt, was wollen wir jetzt mit Heuschrecken und so, ne? Haben wir jetzt noch eine ökologische Plage hier an den Start und so, weißt du, so Wirtschaftsdingen, so, wir wollen die einzigen sein, die Ernährung produzieren, Getreide und der Rest machen wir fertig, egal. Auf jeden Fall So geht sie dann zu Sam Neill und sagt Bescheid. Ey, wieso auch immer? Wir müssen da beide zusammen hin und das abchecken, weil da stimmt was nicht. Die haben da irgendwas in Schilde geführt und so, da geht alles kaputt. Das ist so ein Handlungsstrang. Ne? Und wir erfahren dann, dass dieses Biosyn in Italien, in den Dolomiten, yeah, Italien, aber kriegen wir nicht wirklich was von sehen, ein bisschen, dort Dinosaurier eingefärcht haben. Quasi wieder eine Insel gebaut haben. Wie so ein Sonder, so einen kleinen Park, wo sie die Dinosaurier haben. Man darf auch nicht vergessen, was ich vergessen habe, man sieht am Anfang, wie man eingeführt, dass wirklich die Dinosaurier im Moment auf der Erde überleben. So ganz billig, was ich erst gut fand, so mit Fernsehzusammenschnitten. So auf billig gemacht, so ein bisschen, so lustig, wie Fernsehen halt war, wie man es sich vorstellt, weißt du, so plakative, ja, da kommt hier, ne, und man sieht hier und da, so. Aber das wird in diesem Film schon mal nicht erzählt, was wir uns alle erhofft haben, so ein bisschen mehr. Sondern wir sehen eben wieder eingesperrte Dinosaurier und wollen wissen, wo genetisch veränderte Heuschrecken herkommen. Der andere Handlungsstrang ist Chris Pratt, der mit Bryce Dallas Howard, die halt immer noch nicht so fit ist irgendwie. Da sieht Laura Dern, die 15 Jahre älter ist, besser aus als Bryce Dallas Howard im Moment. Ich meine jetzt nicht einfach so vom Aussehen, sondern so fit, gesund und so.
Wie jetzt?
So, die sieht irgendwie fertig aus.
Du findest, dass sie fertig aussieht?
Ja, die war da nicht so gut, nicht so schlimm, wie es jetzt so auf ihren sozialen Netzwerken sieht und so. Egal, komm, kommen wir nachher drauf.
Okay.
Dann sehen wir Chris Pratt mit Bryce Dallas Howard in den Schnee da oben irgendwo in den Bergen lebt. Mit diesem Mädchen, dieses genetisch geklonte Mädchen, was wir aus dem zweiten Teil kennen. Die Tochter von dem Partner damals von Attenborough. Ne? Mhm. So. Puh, das war ja schon nicht leicht. Dahin kommen aber von diesen Biosyn, entführen dieses Mädchen, was sie unbedingt haben wollen, und Blue lebt auch zufälligerweise in der Nähe, was die irgendwie gar nicht wissen, Chris Pratt, ne? Chris Pratt. Also der Velociraptor, den er damals trainiert hat und hat ein Kind.
Der lebt an den Waldnehmern, genau.
Ja, aber der wusste es irgendwie nicht. Also ist auch ganz komisch, egal. Diesen Velociraptor, das Baby holen sie halt und das Mädchen wegen genetischer Experimente, was sie noch brauchen, weil die so trainiert sind, so besonders.
Moment
sind,
mal,
so.
Blue hat ein Baby?
Ja, das auch.
Aber woher kommt das Baby?
Wieso fragst du mich das jetzt?
Naja, ganz einfach, weil die Dinos jetzt auf einmal auch alleine schwanger werden.
Und ach so,
nicht nur
die Dinos,
sondern auch die Menschen. Das ist auch ein ganz neuer Handlungsstrang, den ich vorher noch nicht gehört habe, wo ich gesagt habe, okay,
ja,
das ist auf jeden Fall auch sehr praktisch.
Ja, aber das war ja auch schon im zweiten so, dass sich dieser Weg gebahnt hat, dass die halt, dass die sich fortpflanzen können, obwohl die ja erst nur Weibchen gemacht haben damals. Mhm. Und dann war ja schon Jurassic Park 2, war das schon so, dass dann auf einmal ein T-Rex Mann wie Frau gab und so, weißt du? Also männlich und weiblich. Das kam ja irgendwie, weil Jeff Goldblum schon immer gesagt hat, die Natur bahnt sich seinen Weg. Und deswegen ist da jetzt auch so, dass sie halt alles bevölkert haben und da am Start sind. So, und dann so werden ihn führt und dann muss ja Chris Pratt und Bryce Dallas Howard wollen natürlich dann die retten. Mhm. Und fahren dazu nach Marokko, war das? Nee, nicht Marokko.
Malta.
Malta. Nach Malta? Ist es immer Marokko oder Malta? Und sind da am Start, um herauszufinden, wo die sind. Und am Ende treffen sie sich halt alle für die Stränge zusammen im Biosyn. So. Das so jetzt grob gesagt. Und da haben wir halt diesen Typen, den hier von das mit Hausweis genannt hast, unseren Chef jetzt von Biosyn, der so ein bisschen so Steve Jobs in,
ja, voll,
selbstironisch bescheuert, ein bisschen Taika Waititi bei Free Guy, so ein bisschen so, also ganz komisch.
Naja, nicht auch so trottelig.
Nicht aber ganz so trottelig. So
einer, der, ja, zum Beispiel auch einen Satz anfängt und dann den Satz nicht zu Ende bringt und dann einfach weggeht, so, weißt du? Der, ja, sagt so, ja, ich freue mich. Und dann geht er so, weißt du? Anstatt, ja, schon zu sagen, so, ich freue mich, dass ihr da seid oder so, sondern.
Komisch irgendwie schon so. Und das ist auch so, dann kann ich dann auch nicht ernst nehmen, so als böse, weil das soll ja auch so sein. Also da, und das ist halt das Problem schon für mich vornherein, sage ich schon mal. Der Film respektiert halt nicht so richtig. Also irgendwie versucht das, aber gefühlt geht er total respektlos mit allem um, was da bis dahin geschaffen wurde und so. Aber ja, was handlungsmäßig, was meinst du noch? Irgendwas dazu Wichtiges? Grob war okay, ne? Keiner mitgekommen jetzt.
Nee, grob war's in Ordnung, ja. Okay. Also wir können auch darauf eingehen, wie es dann dazu gekommen ist und wie konstruiert das Ganze dann letztendlich inszeniert ist, weil auf Malta hast du dann auf einmal, ich glaube, das hat man noch mal öfter gelesen, dass du auf Malta dann schon so eine James-Bond-Sequenz fast schon hast, wo die dann auf der Suche nach diesem Mädchen sind und völlig unpassend dann auf so einem Dino-Markt sind, wo du die Dinos dir komplett auch wegdenken kannst, so, weißt du, das ist so ein Markt, wie du diesen ganzen James-Bond-Film siehst. Und dann siehst du 1:1 so eine Motorradjagd, wo Daniel Craig theoretisch auch auf dem Motorrad sitzen könnte und die einfach irgendwie Chris Pratt darauf retuschiert haben. Also auf, das war auch, Fall, komisch.
Ja, genau. Das haben wir auch beim Film und so. Und jeder, das ist witzig, dass jeder das denkt, ne, was ja umso trauriger macht, leider. Dass man denkt, okay, Fast and Furious, James Bond. Das ist genau das jetzt, auch überhaupt dieser Ortswechsel jetzt. Was müssen wir jetzt auf Malta sein, auch wo die auf einmal sind? Die sind ja von einem Ort auf den anderen, ne? So wie in so einem Bond-Film, der immer wechselt, so, ne? Auf einmal
ist er da. Um die Welt.
Und da soll sich noch einer beschweren bei Dark Knight. Nee, wie heißt nochmal der zweite? Dark Knight Rises, wo er auf einmal da in diesem Gefängnis ist. Wie kommt er da hin und wie kommt er da zurück und so, weißt du? Und hier swippen die von einem, teleportieren die sich von einem Ort zum anderen, egal. Aber und ja, da, genau.
Und dann, wenn man in Malta oder in Marokko ist, ist es völlig egal, wenn da ein Film spielt, dann muss natürlich eine Verfolgungsjagd über die Dächer her, ja. Das hat Jason Bourne schon vor 20 Jahren nachgemacht. Insofern, das muss natürlich auch her. Ja. Also, es ist nichts Neues, sondern es ist alles irgendwie so, es ist alles schon mal da gewesen, so was man hier sieht. Und
ja, das. Und das Traurige ist halt, dass aber das, was man kennt, was da gewesen war in den anderen Filmen, dann so stiefmütterlich behandelt wird. Erstmal sind alle Figuren gefühlt irgendwie anders, nochmal so Abziehbilder von ihrer selbst, ne? So Klischee, nochmal, als hätte man nochmal die schlechter gemacht, noch weiter runtergezeichnet, weil die natürlich auch alle wenig Screentime haben. Sam Neill ist voll, macht noch mehr auf Indiana Jones als eh schon im ersten Jurassic Park-Teil. Das wird aber auch so doof gemacht. Also alles wirkt wie so ein Spoof so leicht auch mit den Figuren.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wie bescheuert ist bitte das Aufeinandertreffen von den beiden im Zelt, wo sie sich da zum ersten Mal sehen und er sagt, wie geht's deinen Kindern? Ja, denen geht's gut, die sind schon auf dem College, kannst du das glauben und so weiter. Und dein Mann, okay, ja, nee, den gibt's nicht mehr. Und er so, ach so, den gibt's nicht mehr? Und sie dann so, ja, jetzt bin ich nur noch für die Arbeit da und so weiter, ich lebe für die Arbeit. Ach so, du lebst für die Arbeit, so, okay, alles klar. Und schon weißt du, okay, sie lebt für die Arbeit, ihr Mann ist nicht mehr in the picture, weißt du. Und du weißt, okay, die beiden werden zusammenkommen, so, das ist so, weißt du, das ist so... Mit dem Vorschlaghammer, so, das ist kein Geheimnis, das ist nicht subtil, das ist einfach dumm geschrieben, so, wo sie halt die ganze Zeit beschreibt, so, was gerade passiert, so, und du weißt genau, in welche Richtung das Ganze läuft, das ist halt so dumm. Das ist genauso wie, wo diese Pilotin eingeführt worden ist, weil diese Pilotin beobachtet das Mädchen, wie sie gerade entführt worden ist, und die fragt dann in dem Moment sogar fragt dann so, wer ist denn das Mädchen und so, die so, ja, das hat dich nicht zu interessieren, nimm mal einfach dein Geld und haut ab. Und du weißt, okay, schon an der Frage weißt du, gut, die ist nicht wirklich böse. Sondern die wird sich auf die Seite der Guten stellen. Die ist nur gerade irgendwie geldgeil, die ist so Han Solo-mäßig drauf. Weißt du, so halt, die braucht halt gerade Kohle so, von wem die Kohle kommt, ist ihr scheißegal. Aber in dem Moment, wo sie die Frage stellt, weißt du, okay, ist eine von den Guten.
Ja, überhaupt so konstruiert, schlecht geschrieben, wie sie überhaupt sie da einbinden, so, ne? Okay, rette irgendeine Fremde, wer ist das? Okay, und dann hilft sie so, ne? Und ist so, wie du sagst, Solo ist guter Vergleich, so. Diese, was wir wieder eine Frau genommen haben, die auch lesbisch ist, wird auch ganz kurz im
Nebensatz schwarz.
So. Und schwarz ist
lesbisch,
alles wieder
rein. Lesbisch und schwarz, ja.
Wie bei James Bond auch. Wie beim letzten James Bond.
Stimmt auch, ja.
Ich hab die auch vertauscht, ich dachte, das wäre die erst. So,
Rassist.
Ja, scheiße, ey. Oh ja, und da darf man nicht vergessen, wo wir gerade bei Frauen sind, da kommt doch diese Daniela Pineda. Ist auch so ein Bösewicht gespielter Bond-Bösewicht gefühlt, so die so im weißen Kleid, ich wollte schon wieder Marokko sagen, auf Malta ist und zwischendurch so wie auf einer Bühne auftaucht. Gut aussieht und dann wieder weg ist und auch irgendwie egal ist und so, ne? Also.
Ja, gut, da wird wieder der nächste Schwachsinn etabliert, dass die Dinosaurier jetzt darauf erzogen worden sind, mit einem Laserpointer, wo man mit einem Laserpointer kurz irgendwo hin auf irgendeinen irgendwie reinprojiziert und die Dinosaurier sich dann so auf seine Spur setzen, dass das dann irgendwie die einzige Beute ist, links und rechts, die die sehen. Da dachte ich auch so, wo kommt das jetzt auf einmal her, Alter?
Und das ist auch so dumm, weil, ne, einmal angeleuchtet, okay, jetzt immer dem folgen und so, ne? Also, wenn mir jetzt einer erzählt, dass das mit Hunden geht oder so, dass die das echt machen würden, wenn einmal das rote Licht auf dem wäre und die dann den gewittert haben und dann immer hinterher. Aber, ach, das war ganz komisch und bescheuert.
Das war super komisch.
Das war halt, ja, nix
gut. Ja, das war super komisch.
Und dann vergiss nicht, weil wir jetzt in Malta sind gerade, oder auf Malta, mit den Händen, unser Chris Pratt, der hat ja die Macht.
Das haben sie diesmal ein bisschen übertrieben, oder?
Alter, das ist für mich Star Wars-Moment immer so, weißt du, wenn sie früher die angeguckt haben, Darth Vader und Co. und dann sich angestrengt haben, das ist hier noch heftiger, Alter. Das ist so heftig.
Ich meine, das hat er ja im ersten Teil gemacht, so seine Saurier, die er aufgezogen hat, die zu beruhigen mit dieser Handfläche und so, weißt du? Aber hier in jedem Moment, Alter, in jeder Szene. Das war ja so wie Neo in dem letzten Matrix hier, dem Resurrection,
stimmt.
Alter.
Ja,
der
stimmt.
Der hat die ganze Zeit diese Hände ausgestreckt, weißt du? Und jetzt hat Chris Pratt dich so, jetzt macht er das gleiche, Alter. Und in einer Szene machen sogar Bryce Dallas Howard macht dann auch noch mit dieser Hand.
Ja.
Beide zusammen, wo ich dachte, was soll das?
Alter? Aber auch bei Sauriern, die er gar nicht kennt. Ne? Blue war das ja noch so, die hat er ja alle trainiert.
Ja, eben.
Die hat er ja was beigebracht.
Da hat er eine Verbindung, genau. Ihn. Ja, genau.
Und Tier macht das bei irgendwelchen willkürlichen Sauriern, was überhaupt keinen Sinn ergibt und so. Ne? Also, und ganz oft,
und halt,
das
damit,
ist echt dumm. Also wirklich, das ist echt ein Film, der ist gemacht für 12-Jährige. Gefühl Pop. Die werden auch ihren Spaß dran haben.
Das
okay,
ist so
ne?
viel. Ja, da sind unfassbar viele Logiklöcher drin, wie du gerade sagst. Ja. Dass ja, die das Dinos sich teilweise bei den Kämpfen, weißt du, die, wenn da irgendwie ein Vogel vorbeifliegt oder irgendwie so eine Heuschrecke, dann snacken sie die. Mhm. Aber wenn die da irgendwie zu siebt da langlaufen zwischen den beiden, dann heißt es, nee, die sind gerade nicht auf uns konzentriert. Die kämpfen gerade so, weißt du, untereinander. Die sind gerade auf sich fokussiert, so wir können ja durchlaufen ohne Gefahr. Ja. Ich denke so, was, Alter?
Das sind viele Szenen. Also jetzt, worüber auch Dinosaurier. Die Dinosaurier spielen ja echt die Nebenrolle gefühlt. Ja. Wir sehen zwar oft welche, aber die werden überhaupt nicht mit Respekt behandelt und haben überhaupt keine Ehrfurcht, hat man mehr vor denen oder Respekt, gar nichts. Also jede Szene ist so, wie du sagtest, erstmal kann man die bei diesem Verfolgungsjagd kann man die austauschen, das wäre egal. Mhm. Man hat keine Angst vor denen, die sehen nicht gut aus, die Saurier wirklich, dass du ihnen Feeling oder Atmosphäre aufbaust. Diese Heuschrecken sind wichtiger, das ist ja das Thema. Und dann hauen sie am Ende noch irgendwie so alles, was wichtig ist, was wir im ersten Teil hatten, als Hommage nochmal irgendwie so billig rein. Mhm. Aber auch nicht gut. Es gibt eine Szene, vielleicht fand sie auch geil, mit Bryce Dallas Howard, wo die ins Wasser steigt. Diesen Trechnosaurus mit den langen Fingernägeln.
Ja, die ist geil.
Die ist geil. Das ist eine Mal, wo die sich Zeit lassen, die gut gefilmt ist, auch wo du denkst, nicht, die Kamera haben jetzt mal irgendwo hingestellt, um irgendwas zu filmen. Hauptsache drin, egal wie. Sondern da sieht es aus, als hätten sie einen guten Ausschnitt gewählt. Geiles Licht, geile Atmosphäre, geile Musik, sich zeigt. Und die geht dann auch so ein bisschen kaputt, wenn die Kamera dann runtergeht. Das Bild sieht auch ein bisschen doof aus dann, wenn sie im Wasser ist und der Saurier so drüber. Und dann ist es zu Ende und zack, weg, alles aufgelöst. Das ging auch wieder ein bisschen schnell. Aber die wirkte wenigstens so ein bisschen. Sowas hätte man.
Also, verstehe mich nicht falsch. Der hat schon mehrere Szenen oder Momente, wo du sagst, Alter, hier sieht man auch, dass hier Millionen an Budget drinstecken, dass das ein großer Film ist. Also, er hat schon Momente, die wirklich geil aussehen. Ich finde diese Flugzeugszene zum Beispiel extrem geil. Mhm. Wo dieser Flugsaurier das Flugzeug komplett zerlegt mit seinem Schnabel und irgendwie zerteilt, so, weißt du? Und wo sie dann auch mit dem Schleudersitz, diese POV, nicht die POV, sondern diese Kameraoptik von ihr, wie sie in diesem Schleudersitz gerade irgendwie so rausgeschleudert wird.
Oh, Snorri-Care-mäßig an ihr klebt, ne? Genau.
Ja, das ist richtig geil gemacht. Aber auch hier wieder die Prämisse, wenn du darüber nachdenkst, Alter, dass die Firma so ein Flugsaurier-Abwehrsystem haben und das irgendwie einstellen können, dass die Flugsaurier angreifen und dass die Flugsaurier dann irgendwann mal nicht angreifen. Da denkst du kurz drüber nach und denkst, Alter, was ist denn das für ein Blödsinn, Alter? Wie soll denn das funktionieren? Ja. Mit dem Laserpointer oder wie machen sie das?
Ja. Wir haben den größten Laserpointer ever.
Ja, und dann wird Jeff Goldblum eingeführt und das ist genauso peinlich, weil die versuchen in das Labor zu kommen, wo die Heuschrecken gerade getestet waren und wo eigentlich das Geheimnis ist von diesem ganzen Ding. Und er gibt denen ein Armband und die laufen mit diesem Armband irgendwie durch sämtliche Sicherheitskontrollen, es ist kein Mensch zu sehen und sind auf einmal in dem Labor drin. Ich denke so, Alter, wirklich?
Das ist richtig heftig auch. Genau, überhaupt so, wie das schon inszeniert wird, so mit Zwinker, Zwinker so ungefähr, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt mal weg oder das Tor, da geht's runter in den Keller, irgendwie so komischen Sachen, das ist alles. Und Sam Neill wirkt halt, Jeff Goldblum wirkt halt auch so überzeichnet, ne, noch mehr als sonst. Nur noch lustig, wie Jeff Goldblum meistens ist, aber jetzt auch nicht mehr ganz wie die Figur, die er halt mal war. Sam Neill ist auch nur noch ein Tollpatsch gefühlt irgendwie, so ein Dummi. Ne?
Ja, das die hat es nicht gebraucht. Höchstens Laura Dern hat natürlich noch so, bei der hat man noch so gesehen, dass es der Charakter ist von früher. So. Die trägt ja auch noch die Klamotten, so wie sie im alten Jurassic Park getragen hat. Das finde ich
ganz
cool. Die
hat so ein bisschen Anmut irgendwie, die hat so ein bisschen noch was und so, ne? Die ist so.
Oder Kompetenz zumindest ein bisschen, so, weißt du? Der nimmt es ab, dass er das weiß. Und Sam Neill, auf jeden Fall, der wirkte voll trottelig. Jeff Goldblum spielt sich selber zum 10. Mal, Alter, die gleiche Rolle wie in Independence Day.
Ja.
Also es ist auch so sehr einseitig geworden.
Ja, dann haben wir noch diesen asiatischen, unseren genetischen Kaini, ne? Der in allen Teilen war. Der wurde ja jetzt auf einmal in der neuen Trilogie Lost World, wurde der ja zu so einem Dings, wie heißt es nochmal, Mad Scientist gemacht, weißt du? Ich bin Dr. Frankenstein und mach das Monster, ne? So Style, so crazy, richtig crazy und so. Und jetzt in dem dritten Teil, weil am Anfang sagt er, ja, sie wollten das und sie wollten doch nur großer, stärker, mehr, cool soll der Saurier sein, so, ne? Im ersten Lost World. Und jetzt hier, heulte die ganze Zeit rum, wegen so ein paar Heuschrecken, ne? Und aber übertrieben, wo ich denke, dieses Mal, ich klatsche gleich ein und so, was ist das jetzt für eine Memhaft? Wieso haben sie die Figur jetzt auf einmal ohne Grund, ohne Verständnis, dass wir irgendwie auch mitbekommen könnten, wenn es überhaupt logisch wäre, wie er sich ändert? Und dann haben wir den anderen Bösewicht, unseren Steve Jobs, der auch nicht so richtig auch sagt, so, ja, okay, war eine doofe Idee, so ungefähr, weißt du? Also, es ist ganz komisch alles irgendwie.
Ja.
Keinen richtigen Gegner auch so, keinen richtigen Grund. Also, wie so ein Fini und dann wollen sie, ja, ist alles komisch.
Also es klingt so, als müssten wir uns hier einreihen in die eher negativen Meinungen und die negativen Bewertungen bei Letterboxd und Co. in unserer Bubble. Oder der kommt ja auch bei den offiziellen Zahlen kommt ja auch sehr schlecht weg. Und dazu muss man sagen, dass es der längste Jurassic Park Teil, also von allen sechs Filmen, ist das der längste von allen mit 146 Minuten.
Echt? Okay. Ich wusste nur, dass der lang ist, aber ich habe das gar nicht gesehen. Krass, oh mein Gott.
Nee, das ist wirklich der längste. Und das ist natürlich dann umso trauriger, wenn er dann auch noch misslungen ist. Oder wenn du dann sagst, so, dass hier zu viele Logiklöcher drin sind, dass ikonische Charaktere von damals verbraten sind und das geklaut worden ist aus 1000 Filmen. Also der hat schon viele Macken. Aber es ist trotzdem natürlich ein hochbudgetierter Popcorn-Film. Du hast auf jeden Fall was fürs Auge. Ich habe ihn im IMAX gesehen. Du hast natürlich Sound und Bilder und so, sind natürlich mega.
Hast du 3D also, hast schon gesehen?
Ich habe ihn in 3D gesehen, ja.
Okay, ich auch, ja.
Habe ich mir natürlich auch wieder gefreut, einen Film in 3D zu sehen. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass einige Dinosaurier, einige sahen in diesem CGI richtig scheiße aus.
Ja.
Alter, dieser Brontosaurus oder so in diesem Schnee, der dann so von diesem LKW weggelockt worden ist, weißt du, mit dem Licht.
Ja.
Da dachte ich so, Alter, wie scheiße sehen diese Dinos da aus.
Ja, manchmal wurde gemerkt, dass das war wieder eine andere Firma, die das gemacht hatte, die noch weniger Zeit hat und noch weniger Geld bekommen hat. Dass sie immer so viele machen auf einmal mit der Kohle und ja.
Ey, der erste Teil ist 30 Jahre her, Alter. Mhm. Und die Dinos sehen immer noch geil aus und die waren Hammer und da war nichts, was scheiße irgendwie aussah. Ja. Und du hast halt diese spannenden Momente zwischen den Raptoren in dieser Küche, diese Szene. Weißt du, wo diese Raptoren in diese Küche reinkommen. Die ist mega, Alter.
Ja,
das ist mega Horror, spannend.
Halt. Ja, voll.
Und die suchst du hier halt umsonst. Und jetzt hast du hier so ein Hühner-Dinosaurier, der irgendwie unter Eis tauchen kann und so, der total scheiße aussieht, wo ich denke, Alter, der sieht scheiße aus.
Aber es ist gut, was du sagst. Der Film ist ein Hühnerstall. So, wir hauen alles rein und dann passiert da so ein Durcheinander allerdings und irgendwas kommt da schon bei raus und das verkaufen wir dann. Und wie du sagst,
die alten Jurassic Park-Teile waren der Hühnerstall, jetzt haben sie einen Fuchs reingeworfen.
Ah, okay.
Der hat dann alles durcheinander gebrochen, ein paar Hühner gefressen und so, weißt du, die dann vorher da waren und so und Chaos hinterlassen.
Und die wieder ausgespuckt, ein paar, ne? Die haben sie dann drin lassen.
Genau.
Scheiße. Ja, fuck, ja, das tut mir leid auch für die Zuhörer, dass wir die wahrscheinlich schon 1000 Rezensionen vielleicht dazu gehört haben, vielleicht auch nicht, weil sie nur die Banausen hören und davon hören wollen, weil das echt so,
wie du gerade gesagt hast, dass wir die schnellsten sind.
Alle. Nee, aber so manche, was alle so das gesagt haben, obwohl ich eine Zahl gefunden habe, die echt gut war, hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Ne, also bei denen, die schon positiver ist.
Das kann doch nur Sarah gewesen sein.
Ach so, das nee, allgemein jetzt.
Ach so,
die wir mal raussuchen.
Ich dachte, du meinst unsere Bubble, dass Sarah den Film irgendwie 5 Sterne gegeben hat. Oder so. Nee. Das hätte ich hier zugetraut. Die ist doch immer nicht gegen den Strich.
Ja, ich habe dir erzählt, ich war ja bei dieser PV da und da waren ja echt Thilo Gosejohann, ne, Marius von CSB und Manu. Mhm. Und es war halt so, die haben alle dasselbe gesagt. So wie jetzt auch alle Kritiker. Alle genau dasselbe gedacht. Ne? Und dann kommt ja noch diese Endbilder, die so ein bisschen an König der Löwen erinnern. Und das war ja das, was wir eigentlich sehen wollten, so, ne? Hätten sie cool machen können. Aber dann packen sie so wieder in so eine Insel. Also, dieses Leben mit denen. Kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Trilogie, was auch immer. Aber es war überall dasselbe. Und während des Films, mir war langweilig schon irgendwie. Also nicht hundertprozentig langweilig, aber irgendwie war auch kein Interesse da. Also, es war ganz komisch, den Film zu gucken. Und deswegen hat er wieder aber Spaß gemacht, weil man sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Auch hinterher. Hm. Ne? Das war wieder cool, als wenn es so ein. Ja, was weiß ich für ein Film gewesen wäre, ne? Weil man sich so drüber lustig machen konnte, auch währenddessen und so, weil alle haben immer wirklich im Kino, die Hälfte hat immer dann auch dir an den Arm gestreckt und hat einen auf Star Wars gemacht, auf Chris Pratt und so. Richtig witzig, schon kurz bevor er es gemacht hat, weil jeder das wusste, jetzt kommt's und so. Richtig geil, Alter, das war witzig. Was sonst?
Habe ich dann auch gemacht, wo ich rausgegangen bin, jeder Hund, der mir begegnet ist von so einer Omi, habe ich erstmal die Hand ausgestreckt.
Ja, geil.
Gut. Die Hunde beruhigt.
Das ist gut, ey.
Ja, ich meine, Lee und ich denken ja ähnlich in dieser Hinsicht. Wir sind uns ja nicht oft einig, aber wir sind uns einig bei Popcorn-Filmen, so bei Berieselungsfilmen, wo man nicht zu viel erwarten soll, geben wir auch gerne mal mehr Punkte und sagen so, ey, der Film will nicht mehr sein, so, weißt du, der will nicht irgendwie tiefe Unterhaltung sein oder eine komplexe Handlung, das wird einfach nur ein Popcorn-Film sein. Deswegen kann ich auch mit den anderen Fluch der Karibik-Teilen, die nach 2 und 3 rauskommen sind, oder mit Transformers 3, kann ich immer noch was anfangen und habe da immer noch meinen Spaß. Wo alle anderen schon sagen, so, nee, auf keinen Fall 2 Punkte von mir oder 3 Punkte oder irgendwie 1 Stern bei Letterboxd. Da bin ich immer noch versöhnlich so. Aber es gibt halt Filme so wie der hier, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Du hast echt eine Menge Schauwerte. Du hast immer noch viel zu gucken. Es ist immer noch ein solider Popcorn-Film. Aber das ist einfach zu viel schlecht geschrieben und,
ja, weil er so ein bisschen wütend macht, weißt du?
Ja, also ja, der macht mich eher so, sauer, ja.
Ja, 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 so das ist das Problem, deswegen negativ dann, ne?
Aber du hast dann auch immer wieder Szenen, wo du sagst, okay, das ist geil in dem Moment, aber du hast auch wieder, ich meine,
es gibt
aber
einen witzigen One-Liner, gibt's auch mal, ne? Aber viele sind eben nicht, ne?
Ja, ja. Du hast ja beim zweiten Teil, das fand ich ja schon so klischee-mäßig, aber das fand ich wiederum geil, dass wo die Chris Pratt halt aufsuchen, dass er gerade ein Haus baut irgendwo auf so einem Hügel, so, weißt du, dass er irgendwo in so einer, er baut halt selber irgendwie gerade ein Haus. Und jetzt ist es halt so, jetzt bastelt er sein Motorrad rum.
Ja, stimmt.
Wo sie halt entführt worden ist. Da baut er irgendwie sein Motorrad rum draußen vor dem Haus. Alter. Das ist auch so ein Schwachsinn. Aber diesmal hat es mich aufgeregt mit dem Motorrad. Bei dem Haus fand ich, ach geil, er baut ein Haus und so weiter. Wie geil ist das denn?
Ja, gibt's auch noch Sinn, weil im zweiten Teil am Ende sagt er nämlich auch so, nein, wir werden nicht sterben, ich muss ja noch mein Haus fertig bauen und sowas
sagt er halt, ne? Stimmt, ja.
Das ist, ich habe den auch gerade noch mal geguckt, ne? Also deswegen. Den habe ich jetzt danach, habe ich jetzt nochmal Ostworld 1 und 2 geguckt, danach. Ich wollte ja nicht vorher gucken, nicht, dass du jetzt denkst, ich kann mir sowas merken oder so. Ne? Das ist nächste Woche wieder vergessen.
Okay, naja, dann, das macht Sinn. Ja, bei mir ist er ja noch relativ frisch, also ist vor einem Jahr oder so, habe ich dir gesehen, weiß ich jetzt nicht, irgendwie in dem Dreh. Und, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Na, ich habe dich unterbrochen, Alter, sorry.
Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich, auf welcher Spur ich da war. Ach so, ja, dass ich versöhnlich bin bei Popcorn-Filmen. Und hier gibt es auch eine Menge zu sehen. Also du hast viele Szenen, wo ich sage, das ist schon okay, aber der ist halt unterm Strich, macht er eine Menge falsch. Ist halt echt ein Chaos von Film. Ja. Da hätte man vielleicht jemanden ransetzen, und da hätte man vielleicht einen Regisseur oder einen Drehbuchautor ransetzen sollen, der sich halt, der hat schon Erfahrung hat oder der irgendwie schon gute Filme gemacht hat.
Hast du mal wegen Box Office geguckt oder so? Das wäre jetzt ja interessant, weil es jetzt so lange her ist nach den anderen.
Warte mal, im Vergleich jetzt direkt oder meinst du jetzt den aktuellen?
Nee, einfach nur der aktuelle, weil der ja, weil er ja teuer war.
Der hat ein Budget von 165 Millionen gehabt und der hat jetzt schon über 400 Millionen Boxoffice gemacht. Also.
Ja, das kriegt er auch rein. Das ist auch so. Wie gesagt, ich habe da welche getroffen. Der Junge ist erst 6 Jahre alt. Er ist aber mega Saurier-Fans, wie viele Kinder sind. Und die haben schon alle mit dem geguckt. Und die Eltern wussten nicht, dass man mit dem Kind auch in einem Film ab 12 gehen kann, wenn das Kind 6 ist. Dann können ja die Eltern entscheiden, ne, wenn die zusammen mit denen gehen. Das wussten die nicht. Und die gehen da auch rein. Also da gehen alle rein. Ich sag so, ja klar, für der Film, ne, für uns, ne, geht so, aber fürs Kind, ach super, Alter, wird er abgehen und so, ne, bei jedem.
Ja, die sehen ja die Logik, glaube ich, ja nicht, sondern die freuen sich dann über die Dinos und so. Die sagen ja nicht so, was war das für ein CGI, sondern die sagen so, geil.
Ja, die ganze Zeit was los, ey, geil.
Ja, welches Kind mag keine Dinosaurier, so ist ja.
Die eine Szene ist noch gut gewesen, die war auch dann, sowas ist so wie so ein Geniestreich so zwischendurch, wenn diese Heuschrecken brennen, hinfallen. Oh.
Das war super, weil das nämlich erinnert hat an die Auslöschung der Dinosaurier damals.
Ja, das ist wieder,
weißt du, weil man ja da immer sagt, dass dieser Vulkan ausbricht und dann so, weißt du, dass sie von diesen Feuerwehrmassen, dass die dann irgendwie getötet worden sind. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt geil, weil die durch den Wald laufen, wie bei so einem Waldbrand, und das erinnert so ein bisschen an die Vernichtung der Dinosaurier, eine neue Generation.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
An die Entstehung der Menschheit. Das ist zum Beispiel ein super Moment. Die Heuschrecken, also diese Heuschreckeneinfall und so weiter am Anfang war ja auch ganz geil.
Ja, weil die gruselig eklig waren irgendwie, ne? Aber es wurde dann zu sehr fokussiert und wurde dann auch wieder nicht wirklich, es war ja auch ein Versehen so, ne? Also das war ja auch wieder alles komisch und so, ne? Also es war,
ja, du darfst es halt nicht hinterfragen, aber die Szene an sich, wo die sich in die Scheune verschanzen und so, die war ja schon ganz gut.
Da dachte ich auch, geil, das ist so ein bisschen, hat so diesen Flair und so, ne? Mit auch Kinder wieder, die in Gefahr sind und das so konstruieren, kommen die da rein, aber dann brechen die auch einfach ab, das war auch wieder, ne? Okay.
Aber auch geklaut. Von dem dritten Teil von Das Omen.
Boah,
da waren ja auch. Da waren auch Horrorheuschrecken unterwegs und so weiter. Da ging's doch. Der Film hat doch gar nichts mehr zu tun gehabt mit Das Oben, sondern
da
ging es um so eine Heuschreckenplage. Ja. Aber der beste Obenteil, den ich gesehen habe bis jetzt.
Echt? Aber welcher war da mal mit Sam Neill, witzigerweise? Der zweite, glaube ich, ne?
Ja, das war der zweite.
Das ist er ja, der so, also der Erwachsene-Dings, ne? Ja, ist auch so witzig.
Alles für Nein, bevor hier wieder Leserbriefe kommen. Der dritte Teil ist natürlich nicht der beste, Das Obenteil. Das war nur ein Scherz. Der hat überhaupt nichts mit den ursprünglichen Teilen zu tun. Das ist so lustig. Da machen die auf einmal so einen Heuschrecken-Horrorfilm, Alter, Das Oben.
Und die sagen, die holen schon ihre Füllfederhalter raus und ihr Briefpapier, weißt du, richtig. Schön, ihr Briefkopf. Und haben liebe schon gestartet. Banausen. Ja, liebe Banausen, echt, ja. Scheiße.
Ja, manchmal muss ich so Sachen klarstellen. So. Die Ironie kommt nicht immer durch. Ich habe das öfter auch stehen lassen und dachte so, okay, ich sag mal was, ist offensichtlich, dass das ein dummer Spruch war.
Ja, ich war mir jetzt auch nicht so sicher.
Was hast du da gesagt? Ja, ich habe bei deiner Reaktion habe ich das lieber klarstellen wollen. Hast du gemerkt,
ne? Aber das kommt, weil ich gerade auch wieder mit dem Kopf nicht ganz da war. Weißt du, ich war gar nicht wieder richtig da.
Du bist halt auch kein Maßstab, sowas zu erkennen, weißt du, so Ironie jetzt unbedingt. Oder? Schlaue Witze.
Schlaue Witze, ein bisschen Ironie, Alter. Na gut, komm.
Komm, Punkte hier.
Ja, los, komm, wir sagen Punkte.
Willst du?
Ja, los, komm, dann mach ich. Ich fange ja an mit IMDb. Ist er bei einer 6?
Das ist schon schwach.
Ja, schon schwach, aber viel besser als Metacritic. 37.
Das ist rot.
Das ist echt krass. Dann haben wir Rotten Tomatoes. 4,8.
30% Empfehlung.
Mhm. Aber jetzt kommt's. Unsere Fans, hier die Audience, 4,1 von 5.
Ja, die sticht davor.
Ja. Sind Rotten Tomatoes, sind das so die Blagen vielleicht, die da noch gerade mit ihrem Handy vielleicht, die 16-Jährigen?
Aus Versehen draufgekommen mit dem Daumen. Ja, kann sein.
Also überhaupt, dass die da so mehr wurden, keine Ahnung. Ist auch egal, ist auch schön, wenn man dann Spaß hat und so. Why not und so. Also.
Frag doch mal deinen Sohn. Hat er mitgewotet bei Rotten Tomatoes?
Die App hat er noch nicht, nein.
Ach, hat er noch nicht.
Nein, der hat ja kein Handy oder so. Ist ja auch klar, was soll ich das jetzt sagen, Mann? Jetzt gehe ich auch noch drauf ein.
Hast du kein Handy erlaubt, ja?
Ja, er ist noch 6 Jahre alt, ist noch zu jung.
Hä? Was ist, wenn er irgendwo in einer Gefahrensituation ist? Da könnte er mit dem Handy könnte er nicht anrufen.
Der kann Rauchzeichen machen, der macht dann Feuer und
der Rauchzeichen. Ach so. Das ist, cool, ja, das ist ja. Auf jeden Fall der Unumstellte. Also Feuerzeug hat er, aber Telefon nicht.
Ja, genau.
Sehr gut. Der sicherheitsdenkende Italiener. Hier, du kriegst ein Feuerzeug, du kannst Feuer machen dann, wenn du irgendwo gefahren bist.
Schnitzmesser und Feuerzeug hat er, aber kein Smartphone.
Super.
Die Strahlung.
Und du bist doch Italiener, du musst ihm noch irgendwie eine Knarre, kannst du ihm noch eine Knarre irgendwie mitgeben in die Kita, Alter.
Der hat mal nur einen Chaco gehabt lange und so, ne?
Damit ist er dann in die Kita gegangen, ist auch geil.
Ja, damit geht er in die Kita. So.
Da wurdest du bestimmt dran zitiert, oder? Zu der Aufseherin so, ja, wir müssen mal unterhalten, ihr Sohn hat nur Chaco mitgehabt.
Er hat alle K.O. gehauen, ja, nein, gar kompliziert. Nein, er hatte nie nur Chaco in der Kita. So, Letterbox haben wir noch nicht, 2,5.
Das ist alles sehr schwach.
Ja, sehr schwach. Ich bin gespannt, wo du bist. Für mich war es auch ehrlich gesagt schwer zu sagen, welche Zahl, ne?
Ja.
Hab aber eine.
ich werde meinen Joker hier nehmen bei dir, das ist zu schwer.
Boah, würde ich bei dir auch, soll ich bei dir auch nehmen? Ja, komm, ich nehme bei dir auch. Komm, wir machen das gegenseitig.
Okay, dann nehmen wir hier einen Joker für uns beide und hauen einfach so unsere Punkte raus.
Ja.
Was würdest du denn schätzen, wenn du schätzen würdest?
Ach so, okay, jetzt habe ich es gesagt. Hast du es gehört?
Ja, ne? Also ich schätze, du bist bei einer 4. Ich habe es nicht gehört.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich das wirklich... Ja, ich bin bei einer 4.
Ha, krass. Okay, dann will ich doch ran. Ich trage mich dann hier mit einer 0 ein. Ja, ich habe es gehört.
Und, ach du Arsch, hast gut gespielt, ey. Ich wusste nicht,
hey, Pokern. Hallo, Pokerspieler.
Richtig gut, Alter, richtig gut. Ich glaube, du bist auch bei einer 4.
Nee, Alter, ich bin bei einer 6.
Echt? Okay.
Ja.
Weißt du, wie sowas wieder dumm war? Ich habe eben geglaubt, dass du echt nicht gehört hast, 4. Und dachte dann, weil wir so eins sind, dass du auch 4 hast und deswegen mich 4 rätst. Aber das war ja dumm, weil nachdem du gesagt hast, du hast es doch gehört, weil meine erste Einschätzung war nämlich mehr so 5,5. Vielleicht 6, ja, aber 5 wäre ich eher auf 5 gegangen.
Weil wir 1 sind.
Nein, jetzt in der wie wir jetzt rezensiert haben.
Ach so, ja gut.
Das wäre jetzt kein Spruch hier beim Töpfern hier mit Ghost oder so, ne?
My love is your love. nee, ist doch noch eine 6. Aber das ist wirklich schwach für den Jurassic Park Teil. Also ich, selbst bei dem letzten Teil war ich irgendwie bei einer 7 oder 7,5, weiß ich jetzt nicht mehr, aber definitiv eine 7.
Okay.
Also hier 6 Punkte für den Jurassic World Teil, das oder für überhaupt für den Jurassic Park Film, das ist wirklich... Das ist für meine Verhältnisse richtig schwach.
Ja,
ist traurig, aber er hat schon, ja. Das ist immer noch für einen Popcorn-Film, man kann den gucken, so, aber.
Ja, aber irgendwann muss man auch denken,
hier ist
man
schon krass, Alter.
Ja, wenn man diese ganzen Sachen mixt und diese komischen, wir machen so ein Fast and Furious, was es quasi in Anführungsstrichen irgendwann von selbst war, was man auch weiß und so, ja, dann ist das nicht mehr. Dann macht was Neues mit was anderem. Macht ruhig Saurier oder so, aber nicht Jurassic World, weißt du, dann könnt ihr so dieses Mischmasch machen, wir machen jetzt ja, so klar. Einen crazy. Ne, aber ja,
aber es ändert ja nichts daran. Der Film ist ja trotzdem dann Durchschnitt. So. Selbst wenn sie den anders nennen und so weiter, das ändert ja nichts an dem Film. Du wirst ihm trotzdem 6 Punkte geben oder 4 Punkte.
Ja, aber ich würde schon eher so sagen, deswegen macht sich ja mehr wütend, weil sie alte Figuren nehmen und so. Weißt
ja,
du, dann soll man anders rangehen, schon von vornherein. Ne? Dann wäre ich bei 6 gewesen, zum Beispiel eher so. Okay. Wenn das nicht Jurassic Park wäre.
Ja, dann hast du ja den Joker richtig gesetzt.
Ja.
Aber ich meine, überleg mal, Coming Home in the Dark, ja. Der hat 6,5 von mir bekommen, halben Punkt mehr.
Ja.
Das war für mich schon kein runder Film, so. Weißt du? Da fand ich halt zwei Szenen richtig stark und nur mal so zum Vergleich. Deswegen diese 6 Punkte ist jetzt auch eher abstrafen als jetzt wirklich geil.
Okay, ja. Naja.
Aber 4 ist, sieht man selten, dass du hier so einen Blockbuster so abstrafst.
Ja, das ist, wie gesagt, deswegen habe ich nochmal erwähnt, dass ich sauer bin, so ein bisschen.
Ja.
Damit du auch besser raten könntest, wenn du wolltest, ne? Weil sonst hätte ich auch, wie gesagt, 5-6 gegeben und so. Ne, aber hat mich ein bisschen wütend gemacht.
Ich glaube, auf eine 5 hätte ich dich mindestens auf jeden Fall eingetaktet. Mhm. Insofern war das gut, dass ich hier den Joker gesetzt habe.
Ja.
Gut, machen wir weiter. Also, keine Empfehlung von Alessandro und von mir. Jetzt kann ich mir mal deine Episode anhören, was du da noch so erzählt hast.
Dasselbe wahrscheinlich, wir.
Dasselbe, ja. Ja, kurz schon trainieren für die Rezension.
Ja. Ja, sozusagen, aber ich habe hier viel mehr gesagt, weil ich wieder voll viel vergessen habe, da das mir jetzt aber hier eingefallen ist zum Beispiel, ne? Also, was ich sagen wollte.
Haben da Leute mitgechattet, die den auch gesehen haben? Weil das ist natürlich dann cool, wenn du über den Film redest so und dann schreiben noch welche so.
Hat keiner gesehen.
Hatte keiner gesehen bis dato.
Nee, Dominik will alles zu Hause in 3D gucken. Der ist ja so ein 3D-Typ, der hat sich extra einen Fernseher und Blu-ray noch gekauft, den letzten, den es gibt.
Stimmt,
den größten, ne? Dass er weil immer 3D gucken will.
Stimmt, die sind ja weg vom Markt, ja.
Ja. Und der liebt halt 3D. Das sagt, jeder Film wird dadurch aufgewertet, ne?
Cool.
Und Sada ist nur traurig. Ich finde es auch schade, dass der nicht gut ist und so, ne? Weil das ja alle sagen. Aber den hatte keiner gesehen bis jetzt wirklich so. Mhm. Von den Homies. Basti auch nicht und so. Der guckt sowas, glaube ich, gar nicht. Und man denkt, ja, C.
Ja, stimmt. Basti ist eher genremäßig unterwegs. Ja, schönen Gruß an die ganze Community da draußen, die uns hören und Filme suchten, so wie wir.
Ja, schön, dass wir da sind. Macht immer Spaß so mit denen auch.
Das ist ja ein schönes weihnachtliches Schlusswort, aber ist zu früh für ein Schlusswort.
Ja, wir machen noch weiter. Ne?
Ja.
Bin ich dran, ne?
Du bist dran.
Stimmt. So, zweiter Film. Eine Erstsichtung von mir. Ach, und wie witzig. Habe ich beim Mal gucken, gehe ich ja manchmal so die Leute durch, was sie geguckt haben, so, ne? Und bespreche die von Sara, die Filme, die von Basti. Und da war von Dominik ein Film, der, den habe ich jetzt genommen. Den habe ich geguckt.
Zum ersten Mal. Coole Cross-Promo. Ab und zu mal dein Format zu droppen und so. Und zu sagen, so, ja, ich habe ja bei mir auch noch so, da reden wir über das und das und so.
Sehr ja, subtil. Das Problem ist, keiner, nee, aber das war jetzt gar echt nicht, du weißt, das war keine Werbung.
Doch,
aber
das war nice.
Dass keiner macht das.
Was Move.
Interessiert keinen, weil nachher, auch wenn ich mal einen Podcast höre, jetzt der nächste Film zu tun hat, und dann sagen die was, wir waren da zu Gast oder irgendwas, denke ich, ach ja, cool, muss ich auch mal reinhören. Aber dann höre ich die Episode weiter bis zum Ende und dann habe ich es entweder vergessen oder keinen Bock mehr, das jetzt rauszusuchen, zu googeln, zu machen. Deswegen müsste immer, entweder muss der Link sein und selbst da sind die meisten Klick vor. Aber es geht jetzt um den Film, den ich deswegen ausgewählt habe, ein Film aus den 80ern, der Pieces heißt.
Okay.
Pieces ist ein spanischer Film aus dem Jahre 1982. Wird hier Horror Mystery genannt. Ich würde es jetzt einfach Slasher nennen. Ist so ein Slasher, der so in Richtung so in den Giallo geht so ein bisschen. So von Atmosphäre her und so weiter. Ist nämlich ein sehr günstig produzierter Film. Wie soll ich da anfangen? Ich fange erstmal an, was da passiert. So fange ich an. Wir sehen am Anfang einen kleinen Jungen, der ein Puzzle zusammenbastelt.
Ja, Pieces.
Sehr gut. Und dieses Puzzle, ja, jetzt muss ich sagen, dass ich gerade nie dran gedacht habe, dass das ja auch Pieces ist, weil das ist noch was anderes wegen Pieces, aber sehr gut, Alter. Ja, stimmt, Alter.
Okay.
Aber ja, das hat ja noch einen anderen Grund, aber ich habe das gar nicht so bewusst. Und dieses Puzzle ist aber so ein Pin-Up-Girl. Also quasi eine nackte Frau. Puzzle, weißt du, so eine nackte Frau, die so puzzelt, aus dem Playboy gefühlt, wie so ein
kleines. Muss wahrscheinlich die Italienerin sein, weil die haben sich ja oft ausgezogen damals in den 70ern.
Hundertprozentig, sah gut aus, ist hübsch, muss eine Italienerin sein. Der Junge ist aber auch erst so 6 Jahre alt, würde ich sagen. Acht bis zehn, sowas. Sagen wir, ist 10 Jahre alt, 10 Jahre alt. So, die Mutter kommt so rein.
Die würde das schon gerne genau wissen wollen.
Ja, er ist 10 Jahre alt, auf jeden Fall.
Okay.
Und die Mutter kommt dann so ins Zimmer. Und sieht das dann, was er da macht. Das Spiel ist in den 40ern. Und sieht, was er da macht. Und klatscht ihn einfach eine. Wie kann das sein? Und so eine nackte Frau, bla bla. Das ist ne, widerlich und so weiter. Wieder ein Vater. Und der Vater ist aber weg irgendwie auf Reisen. Und ballert ihn so 2-3 Mal ein. Ne? So richtig, das geht nicht und so. Und ist halt mega prüde. Sie sieht auch ganz hübsch aus eigentlich, die Mutter. Dann, ach, ich muss das eigentlich sagen. Ich sag das mal so, das ist voll witzig. Okay. Die Mutter stirbt dann auf einmal, wird zersägt und zerhackt. Dann kommt die Polizei, weil eben die Schwester oder Nachbarin, ich weiß gar nicht mehr, das war, ist auch unwichtig, nicht so lange nichts mehr von ihr gehört hat und kommt da rein und findet halt den Jungen im Schrank eingesperrt, weint und im anderen Schrank den Kopf von der Mutter. Das kann sich jeder denken, was passiert ist, aber ich sag's trotzdem nicht, damit wir das so gucken wollen. Dann 25 Jahre später.
95 Jahre später.
25 Jahre später, vielleicht noch länger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dass der Junge erwachsen ist. Befinden wir uns auf einem College oder so. Das spielt auf jeden Fall in England. Auf jeden Fall so eine Schule, wo halt, ja, eine Schule halt so. Da spielt das. Und dort wird jemand umgebracht mit einer Kettensäge. Und jetzt kommt auch die Polizei ins Spiel und will natürlich herausfinden, wer das ist. Dann haben wir noch andere Figuren. Also wir haben gar nicht richtig so Teenager, so Scream-mäßig oder so, haben wir eigentlich nur einen Typen, der die ganze Zeit auch verdächtig wird, so ein bisschen. Dann haben wir eine von den Polizisten eingeschleuste Tennisprofi-Trainerin, die aber bei der Polizei auch arbeitet nebenbei. Mhm. Und die ist halt Tennisprofi gewesen. Die tut so undercover-mäßig, als wäre sie Tennistrainerin, damit sie den Mörder so fasst, ne? Der Polizist kommt auch irgendwie zwischendurch immer wieder, so der Lieutenant, und spricht mit Lehrern. Da haben wir einen homosexuellen Lehrer, der so Anthropologe ist. Das ist auch witzig, gibt es eine Szene, kommt die Polizei rein. Und da hat der Lehrer hat so zwei Schädel, ne, Anthropologie, hat er so auf seinem Schreibtisch und sagt so, ja, das ist schon interessant, der Schädel hier, den hat mir mal ein Schüler geschenkt, der ist von einer 17-Jährigen und so, ne? Hä? So erzählt er so nebenbei. Und der Polizist dann so,
Moment,
den möchte ich kennenlernen und so, den Schüler und so, ne? Sagen Sie mir, das ist ja okay und so, ne? Und jetzt hörst du schon raus, der ganze Film fühlt sich an wie so ein Spoof. So witzig. Wieder aber nimmt sich schon ernst, so irgendwie, ne? Es ist ein Slasher. Ich meine, dann haben wir noch eine Figur, einen Gärtner haben wir natürlich auch, der aussieht wie Bud Spencer, aber so ein bisschen auf so behindert tut, indem er einfach nur ein Auge die ganze Zeit so halb zumacht. Weißt du? Und man könnte denken, er ist es, weil er hat auch eine Kettensäge in der Hand. Ne? Also rote Heringe ohne Ende, jeder könnte es sein. Und die Szenen, die sind aber explizit oft billig, aber trotzdem irgendwie cool. Wenn die Kettensäge durch so einen Körper geht oder Köpfe abschneidet, dann benutzt der Mörder meist eine Kettensäge, aber irgendwann auch auf einmal ein Messer, wieso auch immer, ne? Vielleicht, weil es handlicher ist.
Naja, oder um den Verdacht halt auf verschiedene Figuren zu lenken.
Ja,
wenn das nur eine Kettensäge benutzt würde, würde man denken, okay, es ist der Typ
mit der Kettensäge. Könnte man meinen, ja. Und wir sehen die ganze Zeit, ja, aber so intelligent ist er natürlich nicht, aber ja. Und wir sehen dann immer den Mörder, den vermeintlichen, wie er in seine Schublade so einen kleinen Kasten holt und da ist das Kleid der Mutter, das blutrote, da ist das Puzzle, was er immer weiter langsam zusammenbaut, Stück für Stück, jedes Mal, wenn er einen ermordet hat. Dieses vom früher, das Puzzle, was rot, das Witzige auch am Anfang, das Puzzle, als er das macht, ne, das einzige Teil, was noch nicht drin war, war die Vagina. Das war auch witzig, egal für die Szene.
Okay.
Ja. So, das baut immer zusammen. Wir sehen aber nie, wissen nie, wer jetzt die erwachsene Version ist, der alle mordet. Das sehen wir halt nicht. Das können wir nur vermuten. Und dann haben wir so ganz coole Szenen eigentlich. Auch mal so auf dem Wasserbett. Die geil inszeniert ist in Zeitlupe. Oder halt so mit Gegenlicht, die so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre erinnert. Mit Sonne. Also die sind schon alle irgendwie ganz cool. Aber auch die Dialoge. Also die sind so bescheuert. Oder der Mörder sieht aus wie so, man denkt erst, sie sieht aus wie so blutige Seide, dieser typische Giallo-Vertreter, damals wie er von Mario Bava so das erste Mal inszeniert wurde. Weißt du, so Hut, Mantel, schwarze Lederhandschuhe, dann eben Messer oder Kettensäge, immer so inkognito, ne? Auch so ein Schatten sieht man, Silhouette immer so, ne? Aber ich habe gelesen, das wurde eher diesem Shadow, Dark Shadow nachempfunden. Weißt du noch, dieser Radiofigur bzw. Comicfigur, die auch Alec Baldwin als die Filmung da gab.
Ja,
die wurde nachempfunden. Okay. Weiß nicht, war ein Fan oder so, ne? Weil der Regisseur hier auch, der Spanier war auch, hat nur so B-Movies mehr gemacht, Sexfilme, weil das sind auch so zwei gewesen und so weiter. Es gibt einen, den man noch kennt, Slugs, den kennst du vielleicht. Das ist hier mit den Schnecken oder von gehört mal, ne? Das ist
schon
so,
mal gehört, ja.
Ja, so menschenfressende Schnecken, ja. Der ist auch ganz cool wieder, der ist auch ganz cool, aber sonst nichts Tolles gemacht und die Produzenten, alles so Leute, die so. Halt so, wie es in Italien auch war und so 70er, so diese B-Movie-Sex-Filmchen und sowas, alles Erotik-Sachen.
Fließband.
Ja, halt, ne, diese, da haben wir auch, wir haben auch alles da drin, was es so gibt, so geben muss in 80er Jahre oder Slasher-Film. Da haben wir auch eine Aerobic-Szene, wo der so Aerobic-mäßig tanzt, ne? Ganz mit den Wollsocken, schön Body an und sowas, alles mögliche. Man haben auch nackte Haut mal. Die Szene wollten sie übrigens, das ist auch eine richtige Aerobic-Trainerin. Deswegen haben sie nämlich die auch nicht nackt, weil der Regisseur wollte, dass alle da nackt tanzen, komplett nackt. Und die Trainerin sagt so, nee, eigentlich trainiert man so nicht. Das ist ja klar, Alter. Das ist ja klar, ne? Und da, so, sowas sieht man halt auch da, ne? Und deswegen sind sie angezogen, bla bla. Und da komme ich auch drauf, wegen der Szene jetzt auch so ein bisschen, dass Eli Roth den halt sehr mag. Wurde auch mal zitiert, dass er sagt, das ist einer der besten Slasher, den er je gesehen hat. Ne? Er ist jetzt selber auch nicht der. Ja, also er ist ein cooler Fanfilmer auch irgendwie, ne? Aber er ist jetzt ja auch nicht das Genie.
Nee, ist er nicht.
So eher so Fanboy-mäßig auch, ne? Halt, der so was auch ne, mit Hostel auch was ganz Cooles gemacht hat, aber ist jetzt nicht so.
Ja, aber wenn du seine ganze Filmografie siehst, ist es auf jeden Fall krass überbewertet. Also alle wissen, wer er ist, und der hat eigentlich noch nichts Richtiges auf die Reihe gekriegt.
Ja, ja. Also, nee, hat er auch nicht. Und so, das wurde ja auch hier, Cabin in the Woods, nee, Cabin hieß der, glaube ich, nur, ne? War auch noch ja. ganz okay und so, hat damit Spaß gemacht. Ich habe den halt auch jung gesehen und so, aber ja, ja, aber egal. Er ist okay. halt ein Fanboy, trotzdem ist er ja ein Gucker und so, ein Connoisseur irgendwie. Mhm. Und hat den halt gesehen. Und wieso ich den überhaupt geguckt habe, weil Dominik hat den 4 von 5 Sternen gegeben.
Okay. Ne?
Und er ist ja auch so ein Giallo-Slasher-Fan und mag ja die ganzen Sachen. Und jetzt habe ich es gesehen, 40 Jahre später war es genau. Ich habe hier die Notiz gesehen. Ich hab Notizen gemacht. Gut, ne?
Nicht schlecht.
Ja, sehr gut. Und die ganzen Szenen, zum Beispiel, wenn die Tennis spielen, ne?
Boah, kannst du deinen so Applaus jetzt reinspielen? Du hast doch da auch Applaus irgendwo drauf.
Klar, habe ich, ja.
Nee, hier den El Bali-Applaus will ich jetzt auch.
Ach, den, okay, ja, den ich dann abhört. Ja.
Schneide den rein.
Das ist geil, ne? Ja, ja. Dann haben wir eben diese Tennisszenen noch auf einmal, weil die ja Tennistrainerin ist. Nackt. Aber die sind, hä? Der nackt. Eine, die inkognito ist da, diese Undercover-Frau.
Ja, spielt sie nackt Tennis, oder?
Ja, hab ich auch gedacht. Die sind auch nicht besonders sexy, gar nichts. Aber trotzdem sehen wir voll lange, wie die Tennis spielen. Und es ist so schlecht, Alter. Das ist so
nicht nackt, okay.
Nicht nackt, nein. Es ist so schlecht, wie die Tennis spielen. Ja, das ist so witzig, die kriegen keinen Ball. Die einmal trifft die sogar den Ball nicht, aber die machen trotzdem einfach das Ball-Soundgeräusch. Nachträglich haben sie drauf gemacht und so. Richtig ach, geil, richtig witzig. Und da kommt einmal, geht diese Undercover-Dame, geht nachts da über den Campus und auf einmal tritt so ein Asiate auf und denkt, sie wäre, weil sie auch eine Waffe hat und so, wäre jemand Böses oder so und kämpft gegen sie Kung Fu auf einmal. Macht yeah, yeah und sie haut ihn aber dann in die Eier und er wird ohnmächtig. Da kommt da eine Kumpel und so und sagt, was ist hier los? Und ach, das ist mein Karate-Trainer. Sagt er so, da steht der Kung Fu-Mann auf und sagt so, boah, ich wollte gerade spazieren gehen, auf einmal bin ich ohnmächtig geworden. Ich weiß auch nicht. Cool, Leute, bis später. Witzig, oder?
So was ist denn das für ein Trash, Alter?
Und das ist Bruce Lee mit einem E am Ende. Der hat nämlich Tausende ist jetzt natürlich eine Übertreibung und so, ne? Lee, also jetzt keine Sorge, er hat viele Filme als Double, halt Bruce Lee-Double gedreht, die es so später gab, ne? Weißt du, ja. Ohne Ende gemacht. Und weil auch diese Produzenten so viel davon gemacht haben, haben die den einfach noch reingehauen. Ohne Sinn und Verstand. Gibt überhaupt keinen Sinn. Richtig witzig. Oder einmal, jetzt muss ich so totlachen, also ich muss doch mal sagen, der macht richtig Spaß einfach. Der macht richtig Spaß, weil da halt Blut zu sehen ist, weil der so wie er ist, aber nie langweilig. Wenn du mit mehreren guckst, der muss so einen Spaß machen. Dann ist es zum Beispiel einmal, wartet ein Mädchen vor dem Aufzug und dann kommt dieser Mörder und man sieht halt, dass er hinter seinem Rücken die Kettensäge versteckt hat. Stehst du? Er hat hinter seinem Rücken eine Kettensäge versteckt.
Sehr unauffällig.
Ja. Und sie sagt noch so, ach, sie sind das. Ne, dass wir sehen, okay, den kennt man. Es muss einer Lehrer sein, das wird sowieso von Anfang an klar, einer von dem muss es sein. Den kennt man und so, dann gehen die rein und so, dann holt er die Kettensäge auf einmal raus und zack, zerschnibbelt die. Voll witzig, Alter. Okay. Das ist alles so witzig. Der macht echt Spaß. Also der macht einfach nur Spaß. Der sieht auch dafür ganz gut aus auch, ne? Da, was da gemacht wird. Wie gesagt, die Szenen sind alle so mit Liebe gemacht, wäre jetzt übertrieben, aber irgendwie ist es, ja, mag ich voll gerne.
Also, die hat das gefallen, ja?
Volle Kanne, Mann. Die hat da echt richtig Spaß dran und so, ne? Also, der ist schon echt wir und die, das sind auch willkürliche Jumpscares. Die einen Jumpscares sind immer nur, wenn sie da steht und sich umdreht und dann ist gerade ein Freund da, oh! So erschreckend, sowas gibt's dann so, ne? Also, ja.
Okay.
See.
Witzig.
Ja, es ist schon hat immer. Warte, ich muss eins sagen, immer wird die Kettensäge überall da gelassen am Tatort. Und überall, jeder, auch der Gärtner, immer haben alle die gleiche Kettensäge und überall liegen Kettensäge. Also der muss einen ganzen Schrank voller Kettensäge haben und so, ne?
Okay.
Das ist richtig geil, Mann. Ja. Sehr cool. Entschuldige, du wolltest was fragen.
Ja, ich wollte fragen, ob der Pieces jetzt bei Letterboxd heißt oder international vermarktet wurde, ob der auch einen deutschen Titel hat, beziehungsweise einen spanischen.
Ja, der hatte. Warte mal, also in den der ist auch Pieces in Deutschland mit dem Untertitel natürlich Stunden des Wahnsinns.
Ah ja, okay.
Also hätte auch wieder zu jedem Film passen können, ne?
Pieces-Stunden des Wahnsinns. Okay.
Natürlich keinen Bekannten, also Christopher George können die Leute kennen, ne?
Ja, ja, klar.
Der macht so viel. Ja, wirklich?
Nein, der hat halt viel. Nein, der also diesen Bruce Lee kenne ich natürlich, weil er diese komische Verarschung war von Bruce Lee, wie du sagst, weil der als Statist oder so in voll vielen B-Filmen aufgetaucht ist und dann auf einmal, die wollten das ja auch so, die wollten ja auch Filme vermarkten mit ihm, indem sie rausschreiben aufs Cover so Bruce Lee, aber halt so falsch geschrieben.
Ja, naja, das gab es ja ohne Ende. Und das ist halt echt also, einer der... Das ist so witzig, dass der... dass das da drin vorkommt. Und er sieht auch so ein bisschen so aus. Und hat man auch schon tausendmal gesehen. Das weiß man ganz genau, dass es der ist, ne?
Ja, klar.
Aber, ja, egal. Nee, und sonst auf... Im Original heißt der Mil Gritos Tiene la Noche.
Mhm.
Ne? Verstehst du?
Si, si.
So, ja. Und das war's halt. Also mehr muss ich, glaube ich, nicht unbedingt, muss ich da, glaube ich, gar nicht sagen. Da gibt es noch ein paar sinnlose Szenen, die keinen Sinn ergeben, aber irgendwie cool sind, aber überhaupt keinen Sinn, aber ja, kann man, also muss man gesehen haben, wirklich.
Muss man gesehen haben, okay.
Ja, so als Fan von so Genrefilmen und dann auch so, also jetzt dann, ne, die sich so Spaß machen auch, also der ist echt so mit, ich glaube, den würdest du auch mögen. Ist auch Spaß dran.
Okay.
Ja.
Nicht schlecht.
Hast du noch Fragen?
Nee, keine Fragen.
Bist du sicher? Soll ich die Punkte sagen?
Ja, mach mal. Ich habe das Gefühl, die sind schlechter als deine Punkte.
Ja, das kann gut sein und so. Das kann gut sein. Allora. Ach nee, Quatsch. Ich habe dir ja hier aufgeschrieben. Jetzt wollte ich gerade die Jurassic World sagen. IMDb 6. Gar nicht so schlecht, oder? Also, Metacritics 68. Rotten Tomatoes Kritik 4,1. Fans 3,2. Letterboxd 3,2. Übrigens auch 3,2, genau wie Dings. Last Supper, witzig, egal.
Okay.
Jetzt musst du mich raten.
Jetzt muss ich dich raten, ja, jetzt gibt's keinen.
Aber du kannst doch fragen oder so, wenn du einen Tipp haben willst, irgendwas, weil das schwer ist. Ganz schwer bei sowas. Aber es, du weißt ja, ich bin ein positiver Typ.
Ja, ja, also das habe ich mir auch gerade gedacht.
Der, ne, macht er auf jeden Fall, macht er mega Spaß und so. Es ist halt kein, ich könnte jetzt auch nicht nochmal ein zweites Mal alleine gucken wahrscheinlich. Oder doch, ich weiß es nicht. Also mit Freunden und so ist der auch nochmal, pff, der muss richtige Party. Das hat Eli Roth auch gesagt, dass er das halt Freunden gezeigt hat, auf der Leinwand groß, mit denen geguckt hat und die danach immer gesagt haben, die hatten nie wieder so viel Spaß, in der Gruppe einen Film zu gucken, lange Jahre. Das,
Alter, okay. Jetzt hast du aber die Ansprüche hochgeschraubt,
ja. Ja, aber jetzt so gut, ich bin jetzt auch nicht bei 100%, keine Sorge. Also, schon mal.
Ich sag mal 8,5.
Ja, gut.
Ist richtig?
Ja.
Wow.
Sehr gut, ey. Hätte ich nicht gedacht, so, ne, das könnte gefährlich werden, dass du mich zu gut einschätzt dann doch, ne, bei 9 oder 9,5.
Naja, bin nee, ich auch manchmal. Ich bin da so ein bisschen auf dem Lee-Level, dass ich sage so, selbst wenn der einen Film feiert oder ihn lustig findet oder unfreiwillig komisch, dann ist das trotzdem eine 7,5, weißt du, oder eine 8 oder so. Und ich dachte bei dir, das, was du auch gerade gesagt hast, dass du eher so der positive Typ bist, eher so nach oben. Das ist, wenn du Filme feierst, die gibst du auch mal volle 5 Sterne, auch wenn das so harmlose Komödien sind. Da dachte ich, okay, wenn das so Party ist und so, dann könnte 8,5 vielleicht hinhauen.
Also gleichzeitig natürlich auch Dank an Dominik und so, ne, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist ein,
gibst du jetzt nur 8,5, weil du die Blu-ray von Dominik geschenkt gekriegt hast, oder?
Achso, du meinst, sonst hätte ich weniger und so weiter und
ja,
nicht
so von wegen so als, so. Als genau, als so als Loyalität, so von wegen so, ja, ich muss jetzt so, ich kann ihm nicht 6 Punkte geben, was er eigentlich kriegen würde.
Malle, jetzt war mich jetzt, denunziere mich hier nicht mal,
halt mir so, ist sowieso ja, scheißegal, ich habe die Punkte richtig geraten, insofern.
Ich wollte gerade sagen, echt, ja. Ich habe mich auch selber richtig gefreut, wie dumm ist das eigentlich, aber ja, das ist so.
Ja, bei dir kriege ich die krassen Punkte hin. Ich habe ja auch die drei geraten von deinem letzten Mal. Was war das? Das war doch auch voll schwer zu raten gewesen.
Paranormal Activity war das, ja.
Paranormal Activity, wo ich die 3 erraten habe von dem zweiten Teil, richtig. Okay.
Ah, dann kommt jetzt gleich ein Filmchen von dir, da bin ich so gespannt. Also das ist jetzt auch ein Losfilm, der kommt? Ein Auftragsfilm?
Nee.
Achso, nee, okay.
Das ist weder ein Losfilm noch ein Auftragsfilm. Ich habe ja meine Losfilme alle abgehakt. Ich ziehe noch einen, wenn wir dann wieder Zugriff auf die Lostrommel haben. Das ist jetzt freiwillig gewählter Film von mir. Verdammt. Und das ist eins von den Filmen, wo es ganz komisch ist, wenn ich mir so die Punkte rausschreibe. Weil in meiner Erinnerung oder in meiner Vorstellung dachte ich immer, das sind so Kultfilme. Kennst du das? Weil da denkst du, ja, die Filme sind voll hoch bewertet und jeder mag die und das sind so, das ist so ein Horror-Klassiker oder das ist ein Drama-Klassiker und dann guckst du die Punkte und denkst so, nee, anscheinend nicht.
Ja, okay, jetzt bin ich gespannt, ey.
Und jetzt habe ich einen von diesen Beispielen aus dem Science-Fiction-Genre.
Okay.
Und der Film ist aus dem Jahre 1976. Und ich habe ihn endlich mal gesehen. Logan's Run.
Flucht, das kommt mir so bekannt vor.
Flucht ins 23. Jahrhundert heißt der auf Deutsch.
Okay.
Regisseur Michael Anderson. Der ist 2018 mit 98 Jahren gestorben, hat aber tatsächlich schon große Filme gemacht. Also von dem ist zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt da aus dem Jahre 56 das Original. Also nicht das Original, es gab schon davor Verfilmungen, aber diese große Verfilmung mit David Niven und so. Und die erste 1984-Verfilmung, die ist auch aus den 50er Jahren, die ist auch von ihm.
Okay.
Also nicht ja der Terry Gilliam, sondern 50er Jahre. Mhm. Und das Drehbuch waren auch namhafte Leute, also beziehungsweise ein namhafter Drehbuchautor, David Zalek Goodman. Der hat das Drehbuch zu Straw Dogs geschrieben. Wer Gewalt sieht. Krasser Film.
Ja, ich habe beide gesehen. Entschuldigung.
Original und Remake. Das ist auch ist ein cooles Remake.
Ich finde das auch gut. Ja, ist ein cooler Genrefilm. So, und,
Auch wieder so voll schlecht bewertet, aber ich finde, das ist ein ganz gutes Remake geworden. Ja. Und Die Augen der Laura Mars, kennt vielleicht der eine oder andere, da hat er auch das Drehbuch vorgeschrieben. Ist auch ein Film, den man gesehen haben könnte.
Echt?
Alessandro. Okay. Alessandro hat sie alle gesehen. Aber nicht Logan's Run.
Weil das ist, nee, der habe ich nicht gesehen, weil Laura Mars ist halt so ein Giallo auch halt, ne? Das ist halt auch so ein amerikanischer Giallo quasi. Das ist nicht schlecht. Also den empfehle ich auch voll. Da spielt Tommy Lee Jones mit.
Okay.
Und jung und so. Und da ist auch, also guck den mal, der ist cool.
Ist da ich habe immer wieder was von gehört, aber ich, das ist so ein Film, den ich mir, den sollte ich mal auf meine Wunschliste packen.
Ja, es gibt ja so viel, Alter, ne? Es gibt ja immer was. Also. Nee, den kenne ich aber gar nicht. Ich weiß gar nichts über Logan's Run. Also habe ich schon mal gesehen, also gehört und so, aber weiß ich gar nicht, bin gespannt.
Naja, da gucken wir mal, ob wir den schmackhaft machen können. Das Originalbuch ist von George Clayton Johnson. Der hat auch die Romanvorlage von Frankie und seine Spießgesellen geschrieben.
Okay.
Hier von dem, wo er auch Ocean's 11 drauf beruht. So. Das ist halt von ihm, ist die Story. Voll krass.
Okay. Okay,
das ist der Typ, der auch Logan's Run geschrieben hat.
Alles schon
mal wir befinden uns im Jahr 2274. Die Menschheit ist so gut wie verschollen. Wir konzentrieren uns hier auf so eine Untergrundgesellschaft, die sich unter der Erdoberfläche befindet. Und die führen locker flockiges Leben. Um mal nicht zu zitieren. Weil die müssen nicht arbeiten. Die können machen, was sie wollen. Die haben keine großen Pflichten oder irgendwelche Verpflichtungen, die sie halt machen müssen. Können halt rumvögeln. Da ist so eine Liebesgrotte, wo die halt sich so Prostituierte holen können. Die werden dann so reingebeamt über so einen Fahrstuhl und dann können sich da vergnügen. Also die können machen, was sie wollen.
Okay.
Ein Nachteil hat das Ganze. Mit 30 ist das Leben zu Ende.
Ah.
Weil mit 30 Jahren folgt eine Zeremonie, wo halt auch aufgrund der Überbevölkerung halt gegengebaut wird. Die heißt Karussell. Und dann treffen sich die Leute und du siehst halt wie in so einer Arena, dass die Leute so außen rum sitzen und in diesem Karussell in der Mitte werden die Leute so reingesogen wie in so einem Vulkan und werden praktisch dort zerstört. Die Leute, die halt praktisch die 30 voll gemacht haben, weil es ist illegal mit 30 noch zu leben, weil dann kommt die neue Generation und so hält man praktisch diese Menschenpopulation im Griff.
Mhm.
Okay. Oder in Schacht. Das ist die Story. Und du hast halt so eine Uhr am Handgelenk, wenn du da lebst in dieser Gesellschaft. Und die springt dann irgendwie von grün auf rot. Du hast dann immer so Etappen, wo es drin steht, ja, okay, ich bin jetzt zwischen 16 und 20 und so weiter. Dann wird es schon langsam kritisch, dann bin ich gelb oder so. Und dann, wenn es Richtung 30 geht, dann bist du halt rot. So, dann hast du halt nicht mehr viele Jahre. Und du weißt halt schon so, okay, dann geht's dem Ende entgegen.
Erinnert ja voll an den Justin Timberlake-Film da, ne? Wie heißt der nochmal, dieser Time-Film
da? In Time.
Ja, also jetzt erstmal.
Ja, Olivia Wilde, ja.
Ja, wegen Jahre und so und dann wegen Uhr jetzt auch noch, ne? Also
ja, stimmt, so ein bisschen.
Das Thema.
Also was so die Prämisse angeht und dieses Szenario, die Sets, da musst du auch hier so The Island und sowas nennen, weißt du, hier von Michael Bay. Oder es gab auch diesen Film hier mit Nicholas Holt und Chris Stewart, wo die auch in so einer utopischen Science-Fiction-Welt gelebt haben. Alles ist voll steril, alle haben immer so die gleichen Kostüme an und so. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das ist so das Szenario. Ich glaube, die haben bei Logan's Run schon sich einiges abgeguckt. Und es gibt so verschiedene Bezeichnungen von den Leuten, die da wohnen. Es gibt die Runner. Runner sind nämlich welche, die versuchen zu fliehen. Die wollen nämlich nicht mit 30 krepieren. Die wollen abhauen, die versuchen an die Erdoberfläche zu kommen, versuchen da irgendwie abzuhauen aus diesem Refugium.
Mhm.
Und das ist natürlich höchst illegal. Die werden natürlich erschossen, gejagt und erschossen. Und diejenigen, die jagen und die erschießen, heißen Sandmen. Die Sandmen sind quasi die Gesetzeshüter dieser Welt im Jahre 2274. Und unsere beiden Sandmen, die in der Hauptrolle sind, ist einmal Michael York, den kennen wir aus Cabaret, oder ist natürlich der Basil in den Austin Powers Filmen.
Mhm.
Hast du auf jeden Fall gesehen, bekannter Schauspieler. Der zweite ist Richard Jordan. Auch ein bekannter Schauspieler. So jung habe ich den zwar noch nie gesehen, aber der spielt auch voll oft den Antagonisten. Bei Jagd auf Roter Oktober war er der Bösewicht. Der spielt den Duncan Idaho in der alten Dune-Verfilmung von David Lynch. Also die Fresse hast du auf jeden Fall schon mal gesehen, wie Lima so schön sagt.
Welchen Spieler bei Dune?
Duncan Idaho.
Welcher ist das nochmal? Sag mal, ich kann den Namen ja nicht merken.
In der alten Verfilmung. Naja, das ist einer der Clanführer halt von dem alten Film, von David Lynch. Okay, also wenn du Richard Jordan googelst, weißt du sofort, wen ich meine.
Okay.
Die beiden sind praktisch Sandman. Mhm. Und du siehst auch am Anfang, wie die irgendwie so einen, der da irgendwie wegläuft, wie die den halt irgendwie erlegen, erschießen und so und irgendwie zu Fall bringen. Und der liegt dann kurz da und dann wird er irgendwie, dann verschwindet er so, dann wird er so weggebeamt so, weißt du, dann siehst du, wie er sich so auflöst.
Okay.
Also, man braucht es gar nicht versuchen, sondern man nimmt lieber die Zeit noch irgendwie, der bleibt bis 30 Jahren, genießt dann die Zeit in dieser Gesellschaft und verabschiedet sich dann offiziell in diesem Karussell.
Ciao, ciao.
Und dann kriegt unser Kumpel Logan, wie er genannt wird, das ist nämlich die Rolle von Michael York, eine Sondermission. Es ist nämlich der Chefetage von dieser Gesellschaft, die du eigentlich nur durch eine Stimme hörst, weißt du, durch so eine Computerstimme, ist nämlich zu Ohr gekommen, dass es eine Sanctuary gibt, ein Zufluchtsort. Bei Walking Dead wurde dieser Zufluchtsort auch lustigerweise Sanctuary genannt. Insofern habe ich hier auch so ein bisschen dran gedacht. Und er kriegt den Auftrag, diese Sanctuary zu finden und zu infiltrieren. Mhm. Rauszufinden, wo diejenige ist, wo diese Runner, die irgendwie geflüchtet sind, wo die hingepilgert sind, wo ist diese Sanctuary und die Leute da praktisch zu töten und zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja.
Und er wird für diese Mission als Runner deklariert von denen. Und dann sagt er so, ja, keiner wird mir abnehmen, dass ich ein Runner bin, weil ich habe ja noch voll viel zu leben, ich habe ja noch 10 Jahre und so. Dann sagen die, okay, alles klar, wir verkürzen dir deine Zeit und auf einmal springt seine Uhr auf rot. Weißt du, und dann okay. So von wegen, dass du aussiehst, wenn er nur noch irgendwie 1 Jahr oder 2 Jahre zu leben hat, so von wegen so Alarmstufe rot. Und dann sagt er so, ja, aber kriege ich die Jahre dann wieder zurück, wenn die Mission erfüllt ist und so, und dann gibt es irgendwie keine Reaktion von der Gegenseite. Das heißt, er weiß gar nicht so richtig, was, ob er jetzt die 4 Jahre zurückbekommt und was da passiert.
Okay, so eine Geschichte. Okay, cool.
Und er wird dann praktisch zum Runner und versucht, diese Sanctuary zu finden. Am Anfang natürlich noch voll auf seine Mission konzentriert, weil er ja der Sandman ist und weil er für Recht und Ordnung sorgt. Später natürlich kriegt er so ein bisschen moralisches Gewissen und moralische Bisse. So Gewissensbisse und dann wird er natürlich selber für einen Runner auch gehalten von seinen Kollegen und so. Weißt du, von dem Typen, mit dem er immer so Patrouille gelaufen ist und so. Okay. Der denkt dann, er ist wirklich ein Abtrünniger so und will ihn dann halt auch so, dann treten die beiden gegeneinander an und so.
Okay.
Das ist die Story. Und bevor er diese Mission kriegt, wird ihm so eine Sexworkerin geschickt. Weil er will sich dann auch vergnügen und so hin und her und feiert da so ein bisschen Party mit seinem Sandman-Kollegen da, wenn er irgendwie Feierabend ist, so mit irgendwelchen zwei Nutten, die jetzt irgendwie Sexworkerin genannt werden, was für mich noch schlimmer ist. Aber gut, nennen wir sie Sexworker. Und da kriegt er über Fahrstuhl dieses Mädel hochgeschickt und die wollte sich aber nur seine Wohnung angucken. Die wollte wissen, wie so ein Sandman lebt, aber sie lässt sich halt nicht so leicht auf sein Liebesspiel ein. Er will halt rumvögeln und sie sagt, nee, und so hin und her, ich bin nicht so eine... Und ich wollte eigentlich nur gucken, wo du wohnst. Und dann fragte sie auch so, stehst du zufällig auf Frauen oder so? Kann das sein? Und so. Sie so, nee, das nicht. Ja, wirklich. Und dieses sofort. Mädchen.
Genau. Aber Libby wird jetzt sagen, ja, sofort, wenn man nicht auf dem Mann steht, heißt es, die muss dann lesbisch sein oder so ungefähr, ne, wenn sie mit dem Mann schlafen will. Entschuldigung, weiter geht's.
Ja, aber sie hat ja gesagt, also er fragt sie halt auch in diesem Moment. Ja. Und, also er findet es, glaube ich, ein bisschen reizvoll, dass sie sich nicht so hingibt, wie die anderen, weißt du, die so eigentlich nur so Fleischbeschau sind und die dann so hochgebeamt werden und dann kann man die vögeln und kann mit denen machen, was man will, sondern sie hat so einen eigenen Kopf und das reizt sie so ein bisschen, dass die so ein bisschen ihre eigene Denkweise hat. Und die schließt sich dann bei seiner Mission an. Das heißt, diese Sexworkerin, die werden sich dann nochmal treffen später. Und das ist diejenige, die ihm dann bei der Flucht ins 23. Jahrhundert, wie sie heißt, die ihm dann an seiner Seite steht.
Okay.
Das ist die Story.
Haben wir auch so ein Pärchen. Ja, es ist ja so dieses klassische, was wir auch so ein bisschen hatten. Wie heißt du mal dieses Equilibrium auch, ne? Auch so
ja,
eine
Zukunftsutopie, ja, genau.
Wo der Typ dann so umdenkt und dann so an, okay, da, ja. Kennt man ja, ne? Aber gut. Ja, und was, wie
aber
ist es jetzt?
Halt, Aber es sind halt die 70s. Also du, das ist natürlich nicht, es ist futuristisch, aber es ist natürlich ein bisschen so, das erinnert so ein bisschen an so eine alte Star Trek-Folge oder an so Raumschiff Orion oder wie das hieß, weißt du, die Kostüme und so. Das wirkt natürlich alles ein bisschen trashy. Zwar nicht so, 70er, also nicht so kultig trashy wie Barbarella, weil es war ja schon ernst aufgezogen, aber schon so manchmal unfreiwillig komisch. Wir sind natürlich die 70er, du siehst, wenn die an dieser, durch diese Liebesgrotte durchgehen, wo natürlich dann die, diese Nutten hochgeschickt werden, da siehst du auch irgendwelche Leute so, also siehst du halt alle nackt, da siehst du auch so im Hintergrund irgendwelche Pärchen miteinander rummachen und so und irgendwelche nackten Hintern und Frauen mit nackten Brüsten, die da so durchs Bild rennen und so.
Okay.
Also es ist schon ein bisschen so 70s-Style Exploitation, aber, bisschen trashy, bisschen billig,
okay,
aber irgendwie
jetzt
auch
erst,
aufwendig.
Ja, genau, ich dachte jetzt am Anfang erst so, das ist schon so ein Hollywood-Film irgendwie, so ein kommerzieller, so dachte ich erst. Aber gut, wenn die Schiene auch so ein bisschen nackte Haut sieht und alles mögliche. Und
ja, aber das ist trotzdem kein kleiner Film, also aufgrund natürlich der Prämisse, so hat sich auch Michael York die ganze Zeit irgendwie, musste überredet werden, bei diesem Film zu machen, weil der dachte auch so, das ist nichts für ihn hier so mit diesem sexy Haut und Science-Fiction und irgendwie erzählt in so einem Science-Fiction-Film, der hat ja hauptsächlich Dramen gespielt und so, der fand sich da deplatziert, aber dann hat er sich überreden lassen, die haben gesagt, ey, das wird ein großes Ding, so, da musst du unbedingt mitmachen. Und das ist kein kleiner Film, verstehe mich nicht falsch. Der hat damals ein Budget von 9 Millionen gehabt.
Ja.
Also dieses Set mit dieser Unterwelt und so hin und her, sieht richtig geil aus, diese Welten, die die da aufbauen.
Okay.
Ist mega. Du hast Musik von Jerry Goldsmith.
Okay.
Du hast halt, die Sets wurden halt nicht extra gebaut, das fand ich auch ganz interessant, sondern die haben halt wirklich so ein modernes Einkaufszentrum genommen, wo sie dann so ein bisschen so diese Gesellschaft da reingepackt haben.
Ach so, okay.
Und dieser Love Shop, wie es heißt, also diese Liebeshöhle da, das ist eigentlich eine Disco gewesen. Die gab es halt wirklich.
Okay, geil, Liebesgrotte, ist so geil.
Aber das ist cool, also ich habe jetzt natürlich nicht zu weit erzählt, aber er muss natürlich verschiedene Stationen durchlaufen, um an die Erdoberfläche zu kommen, um dieses Refugium zu finden, also diesen Zufluchtsort, dieses Sanctuary. Und da
beginnt,
ich meine, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber es ist eigentlich kein Geheimnis, weil er steht auf den Plakaten in der Besetzung mit allem drum und dran. Also Michael York spielt den Typen, Richard Jordan spielt seinen Partner, den anderen Sandman. Jenny A. Gutter, das ist das Fräulein, was sich irgendwie auf seinen Weg damit anschließt.
Ja.
Die dreht heute immer noch Filme. Die war bei Avengers dabei und bei Captain America Winter Soldier und so war die immer noch im Cast.
Ach, irgend also, so ein Büro oder Ober.
Ja, die spielt so, genau, die spielt so eine Senatorin oder so. Ja, oder irgendwie so eine Politikerin auf jeden Fall. Also eher so kleine Rollen, aber ist immer noch aktiv. Farrah Fawcett spielt noch eine kleine Rolle. Die kennt man auch. Ja. Hast du Angeklagt gesehen? Dafür hat sie den Oscar bekommen. Accused, wo sie vergewaltigt worden ist von diesen Hillbillies in dieser Bar und dann vor Gericht zieht.
Kommt jetzt gerade nicht. Glaub nicht.
Ja, gut. Kommt nicht. Und die namhafteste Rolle in dem Cast wird gespielt von dem großen Peter Ustinov.
Ach, cool. Und der ist jetzt der, den du verheimlichen wolltest erst, ne?
Ich wollte ihn eigentlich verheimlichen, weil erst natürlich, er wird Werbung gemacht, im Trailer siehst du Peter Ustinov, weil er ist ein Mann,
halt, ne?
Ja, er ist halt ein Mann, der halt woanders lebt, als in dieser Gesellschaft. Weil Peter Ustinov ist ja viel älter. Und du musst dir so vorstellen, die haben noch nie einen alten Mann gesehen.
Ach stimmt, ja, dann
verstehst du?
Hast du recht. Ja,
die sehen auf einmal graue Haare und die sehen Falten und die denken so, was ist das? Tut das weh, diese Falten und so hin und her? Und
okay,
für die war ja immer mit 30 das Leben zu Ende und das ist für die so ein komplette neue Welt, wo die halt irgendwie diesen alten Mann vor sich haben.
Okay, krass. Stimmt.
Und das ist auch eine sehr interessante Rolle von ihm, weil der war ja auch irgendwie 30, 40 Jahre, seitdem seine Frau gestorben ist, lebt er alleine in so einer Bude mit irgendwie 30 Katzen oder so. Und die Katzen sind die einzige Gesellschaft, die er hat. Das sind die ersten Menschen, die er sieht, dieses Pärchen, was ihm begegnet hier in Form von Logan und seiner Sexworkerin an seiner Seite. Das sind die ersten Menschen, die er sieht. Das ist krass. Okay. Also es ist ein interessanter Film auf jeden Fall und der macht Spaß. Und ich hab den gerne geguckt. Es gab in den 90ern mal Gerüchte, dass ein Remake gedreht werden sollte. Da sollte Leonardo DiCaprio die Rolle übernehmen. Weil ursprünglich war es im Film so, dass nicht 30 die Grenze war, wo dann das Leben ausgelöscht wird, sondern 21.
Okay.
Das war die Originalvorlage. Aber die Filmemacher von Logan Paul haben sich gedacht, Alter, jetzt haben wir Michael York und Co. und die zu verkaufen, dass sie noch unter 21 sind und überhaupt einen Cast zu finden, der so jung ist und der diesen Film trägt, das ist zu krass, wir erhöhen das einfach auf 30.
Gab's damals nicht so, ne.
Richtig, aber in den 90ern haben wir gedacht, okay, Leonardo DiCaprio ist noch super jung, ist ein krasser Star. Lass uns den doch reinnehmen und dann diese Altersgrenze von 21 wieder einführen, wie es damals gedacht worden ist, und dann so einen Jungcast nehmen.
Ja.
Ist aber irgendwie nichts draus geworden.
Ja, können wir mal was Cooles machen. Auf jeden Fall. Remake wäre bestimmt gar nicht schlecht. Aber erstmal werde ich auch das Original sehen. Und war das auch spannend so die ganze Zeit? Dass du sagst, jetzt ja. Du bist da so mit dabei und hat er so, ne, um da hinzukommen.
Ja, der ist cool.
So
also der ist.
Aufgabenmäßig oder so.
Der ist, ja, also ich würde jetzt Planet der Affen als Beispiel nehmen. Wenn du den jetzt spannend findest, dann wirst du den hier auch als spannend ansehen, weil der hat schon seine spannenden Momente. Aber da ist natürlich ein bisschen Staub mittlerweile entstanden drauf. Also es ist natürlich nicht mehr so, dass du jetzt da sitzt und dir auf den Fingernägeln rumkaust. Also dafür ist der ein bisschen zu 70s-like und zu putzig. Manche Spezialeffekte sind halt auch nur, sind halt nicht mehr so richtig geil, sondern manche sind halt so, dass du sagst, okay, ist cool gemacht. Aha. Besonders die Sets und die Aufmachung und so. Andere Effekte wiederum, so mit diesen Laserkanonen, dann denkst du schon so, okay, sieht ein bisschen aus wie so ein, wieso kriegt der Eispirat oder Buck Rogers? Das ist halt nicht mehr so wirklich, da hat der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt und deswegen spannend ist so, aber ja, ist trotzdem gut.
70er Science-Fiction-Film, naja, dass da nicht alles ist wie Alien oder so, dann, ne?
Naja, eben, das ist halt noch eine andere Liga. Das ist halt auch ein krasser Quantensprung gewesen von diesem Film um Logan's Run. Also Logan's Run ist eher das alte Star Trek mit William Shatner als Alien. Mhm.
So naja, so habe ich mir auch vorgestellt, genau, so habe ich mir auch vorgestellt. Auch so Kostüme und sowas wird wahrscheinlich auch alles so, ja, irgendwie so sein. So ein bisschen Richtung Running Man war zwar jetzt 80er, aber so, weißt du, diese Ganzkörper, irgendwas Buntes oder so, keine Ahnung. Oder
das Schauspiel ist, das Schauspiel ist auch total übertrieben, weil Michael York war natürlich auch so ein Bühnendarsteller, weißt du, hat viel Theater gespielt und so, deswegen ist natürlich, wenn er so Angst hat oder so, oder wenn er halt irgendwie, zu jemandem sagt, so, er soll halt anhalten, so, er soll stehen bleiben, sonst erschießt er ihn, so, weißt du, dann wird das natürlich alles sehr dramatisch und sehr Shakespeare-esque.
Okay.
Aber er macht trotzdem Spaß. Der Film hat damals einen Spezial-Oscar gekriegt für seine Effekte. Mhm. Damals gab es ja noch nicht die Effektkategorie. Da haben nur vereinzelt irgendwie Filme mal so ein King Kong 76, hat ja auch so einen Spezialeffekte-Oscar bekommen. Das war ja keine Nominierung, das war einfach nur so ein Zusatzpreis. Wurde aber offiziell hat er auch 2 Oscar-Nominierungen gekriegt.
Oh.
Einmal für die Sets, also für Design. Mhm. Und der Kameramann wurde nominiert. Ernest Laszlo. Das ist auch der Kameramann von Airport.
Das sind ja schon mal 2 wichtige Kategorien für so einen Genrefilm. Also für so ein mit dem Setting Science Fiction, was du erzählt hast, mit den Unterirdischen, dass das schon mal geil aussieht und gegeben ist. Gut, dass das kein Schauspiel-Oscar ist. Wie du gesagt hast, wenn er York so übertreibt und sowas alles. Ne? Und
also mich hätte nicht gewundert, wenn Peter Ustinov hier den Schauspiel-Oscar kassiert hätte für den Film.
Okay.
Weil das ist natürlich wieder groß. Hat auch fast alles nur selbst, also seine Dialoge sind irgendwie spontan entstanden. Die hat er improvisiert, da stand kaum was im Drehbuch von seinen Lines.
Okay, ich denke jetzt auch so, wenn du es schon sagst. Erstmal denkst du, okay, der ist so wie der Gott. Weißt du, so eine Katze alleine, er hat keinen gesehen, er ist so ein, den sie erreicht haben. Wer ist das? Was ist das? Und so. Er hat ja auch Weisheit, ne, weil er so lange lebt, im Gegensatz zu denen noch mehr. Und dann habe ich jetzt noch gedacht, wo du sagst, improvisieren. Da dachte ich so, Marlon Brando aus Apocalypse Now oder so zum Beispiel. Ne?
Marlon Brando hätte den auch spielen können, ja. Weil er ist natürlich hat ein bisschen zugelegt und so, ist älter. Aber es ist super interessant, wenn die halt an diese Erdoberfläche kommen, so, weißt du, dann, die sind ja auf der Erde. Und da kommt ja diese Abraham Lincoln-Statue vorbei, die, glaube ich, im Weißen Haus steht, weißt du, wo du ja auch schon bei 1000 Filmen diese, wo er so auf diesem Sitz sitzt, weißt du, diese
Abraham Lincoln. Ja, Planet der Affen so. Ja auch.
Wo ja, Planet der Affen, genau. Ja, genau. Und die wundern sich halt so, wie der aussieht. Weil die denken so, was ist, warum hat der so ein Gesicht so? Weißt du? Weil er hat ja Falten und so und ist halt ein alter Mann so. Der ist halt 50, 60 und das haben die noch nie gesehen. Und die gucken sich dieses Denkmal schon an, bevor die Peter Ustinov begegnen und denken so, Alter, was soll das sein? Wer hat dieses Denkmal da gemacht? Was ist das für ein Wesen? So, weißt
so
du?
Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel gedacht, nicht jetzt so, ne, wie ich mir den vorstelle, wenn du es erzählst, dass die so, dachte ich jetzt irgendwie, die laufen nur durch die Wüste, Wald, Natur oder so, ne?
Auch,
ich dann gedacht, dass die so auch durch die echte Stadt ist.
Aber zugewuchert. Alles so zugewuchert und verwildert.
Okay. Ah, geil, okay,
cool. Weißt du, so ein Szenario ist das. Und deswegen sage ich ja, die Sets und so, das ist schon geil, so, weil die sind halt schon, das ist halt natürlich viel Ödland und so und irgendwelche, aber alles ist irgendwie zugewachsen und zugewuchert, so, du siehst halt keine Menschen. Das ist halt so ein dystopisches Szenario und das ist für 76 ist schon ganz cool.
Geil.
Also der war auch super erfolgreich. Der hat 9 Millionen gekostet und der hat nach 5 Tagen irgendwie schon 2,5 eingespielt. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, was er insgesamt gemacht hat, aber es war ein sehr erfolgreicher Film damals. Also man hat schon gesehen, dass so in dem Jahr war das schon eins der Box-Office-Hits gewesen, 76.
Okay, da bin ich jetzt gespannt, was du meinst. Dann so wie du es gesagt hast, da angepriesen hast am Anfang oder angedeutet hast, hat er jetzt ja schlechte Bewertungen wahrscheinlich.
Ja,
oder so.
Also ich dachte immer, Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert, jeder hat schon irgendwie davon was gehört. Ich dachte, das ist eins von diesen Sci-Fi-Filmen, die so Kultstatus haben, die man gesehen haben muss. Ich habe ja auch hier, Soylent Green habe ich noch nicht gesehen, da gab es ja ein paar in den 70ern, wo man sagt, so die muss man gesehen haben.
Ja.
Logan's Run hat bei IMDb eine 6,8, aber er hat zum Beispiel nur einen Metascore von 53.
Okay.
Das heißt, und dann dachte ich so, okay, wenn die Kritiker hier einen Metascore von 53 geben, dann ist das wohl nicht dieser kultige Film, wo ich ihn jetzt eingegliedert habe in die Schublade.
Aber Kult würde ich ja eher, kommt ja eher so von den Zuschauern, und, oder findest du nicht, als von den Kritikern. Jetzt ja, gut, will klar. Ich das jetzt.
Aber ich, ne? Meine, guck mal die Zahlen, so 6,8, 5,3. Ich dachte wirklich, ich dachte, es wäre besser. Rotten Tomatoes 6,1. Mhm. 3,6 vom Publikum. Letterboxd 3,2. Das ist halt nicht so. Das sind nicht die Zahlen, wo ich dachte. Ja. Also ich habe ihn,
okay. Ich habe ihn
ein bisschen in die andere Schublade gepackt. Ich dachte, das wäre wirklich so ein. Mhm. Aber ist er auch. Der ist wirklich gut. Also der ist sehenswert in meinen Augen.
Oh, krass.
Insofern, so einen Tipp kann ich dir auch geben, dass ich mit den Zahlen hier nicht konform gehe. Aber ich habe ihn von vornherein, bevor ich den Film gesehen habe, war ich schon überrascht, wie schlecht die Zahlen sind, weil ich dachte, er hätte einen anderen Status.
Ja, ich hatte schon eine Zahl im Kopf auf jeden Fall sofort. Also sofort, nachdem du jetzt. Aber ja, mit den Science-Fiction-Filmen, von denen habe ich nie wirklich was gehört. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich werde danach nochmal schauen.
Echt, ja, krass. Also ich kannte das Poster irgendwie schon vorher und so und.
Da habe ich so drüber geguckt, vielleicht, weil so gerade Science-Fiction-Filme, die früher, weißt du so, Anfang 70er vielleicht und davor, entweder sind so Klassiker oder ich bin auch nicht so, dass ich da immer die Science-Fiction unbedingt sehen wollte oder irgendwas. Vielleicht ist deswegen an mir vorbei, ich weiß es nicht.
Ein Film, den alles andere mal nicht gesehen hat, ist auch.
Ja, nicht mal was von gehört, also noch, das also gar nicht quasi
das
existent
wert,
für mich.
Ja.
Na, bin ich gespannt, werde ich auch nachgucken, so wie ich bald dann Link nachschauen werde und so, der Butler, da freue ich mich auch schon drauf, ey.
Ja, mach das. Ich kann dir den Link schicken, wenn du willst.
Ja, dann. what the fuck? Ja, das ist gerade jetzt.
Das ist die Stelle, wo Lee den Kopf schüttelt, während er jetzt diese Episode vorhört.
Ah ja, so, also Stille einfach nur und dann hinterher, oh Mann. Oder so.
Schönen Gruß an Lee.
Schönen Gruß. Ich wollte sagen, da gibt es gerade jetzt eine coole Version rausgekommen: Mediabook und alles Mögliche.
Ah, okay.
Gibt es da jetzt gerade. Und die werde ich mir vielleicht schenken lassen zum Geburtstag oder so. Und dann werde ich die schön oder zu Weihnachten.
Der wird dir gefallen.
Schön angucken und so. Weil das ist sowas, ne, wie gesagt, ich habe ihr geschrieben. Meine Mutter hat das Cover von euch gesehen, von der Folge. Und direkt gesagt, ich hätte richtig Schiss gehabt als Kind vor dem Affen, vor Link und so. Und hatte ja
da
noch
werden die Traumata aufgerissen.
Genau, deswegen konnte ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ich habe ja, jeder hat ja so seine Filme. Ich habe ja auch einen Film, den habe ich mir irgendwann, den gibt's nicht offiziell, sondern den habe ich auf so einer Bootleg-DVD irgendwo bestellt. Irgendjemand hat den mal irgendwie in so einer ganz dünnen Hülle, so, weißt du, hinterher so ein selbstgemachtes Cover und so.
Ja.
Elizabeth Taylor spielt die Hauptrolle.
Okay.
Der Film ist Die Nacht der tausend Augen.
Okay.
Und ich hatte übelste Panik nach dem Film.
Ja.
Das ist so ein Film, wo sie in so einem Haus wohnt und gegenüber blitzt es so, in dem Moment, wo sie blitzt, sieht sie jetzt so eine Leiche mit so einer durchgeschnittenen Kehle drüben so am Fenster sitzen, auf so einem Sessel.
Okay.
Und dann war die Leiche auf einmal weg und dann geht die rüber in diese Wohnung und sucht diese Leiche und so hin und her. Und ich hatte so viel Panik nach diesem Film, so, ich war voll klein und hab den gesehen und der hat bei mir richtig irgendwie, der hat mich richtig getriggert. Bei meinem Bruder war es ja Joey, dieser Emmerich-Film, wo dieser kleine Junge mit seinem toten Vater telefoniert und so.
Kann ich auch verstehen, ey.
Und da waren auch irgendwelche Puppen, vor denen er Panik hatte und so. Und jeder hatte so diese Filme, aber ich habe die Nacht der tausend Augen, seitdem ich mir gekauft habe, diesen Bootleg vor 7, 8 Jahren, habe ich den nie wieder gesehen. Also insofern, der ist wahrscheinlich beschissen, Alter. Wenn ich den heute sehe, denke ich wahrscheinlich so, was für ein Kack.
Ja, ist dann die Frage, ne? Sollte man dann sowas nochmal gucken? Ja,
klar.
Macht sich dann irgendwie das damit kaputt?
Ja.
Ne, also
aber
weißt du, was
ich
meine? Ja, irgendwie, ne, also die Nacht, okay.
Ja, was machst du dir denn kaputt? Du warst ja auch viel jünger und viel kleiner. Ist doch klar, dass du Panik hattest vor Filmen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja auch vergessen, dass ich Angst vor Link hatte. Ich hatte ja, als du den vorgeschlagen hast, habe ich ja nur noch so ein Bild im Kopf gehabt, was vielleicht noch nicht mal dazugehört. Und ich denke immer, das wäre das und so, weißt du, so.
Aber er ist ja trotzdem cool. Also er funktioniert ja trotzdem so. Als Film fand ich den ja mega. Und die Endeinstellung ist zum Beispiel gut. Ich habe ja viel Gutes über den Film auch erzählt.
Ja, deswegen, also ich.
Auch wenn das jetzt nicht dieser Effekt ist, wie du jetzt wahrscheinlich erwartest, so, dass der dich jetzt nicht schlafen lässt.
Nee, das denke ich sowieso nicht.
Aber der Film muss ja trotzdem geil sein.
Ja, ich finde eine coole Atmosphäre, cooler Genrefilm. Cool, ey.
Ja, aber
ich muss noch raten, ne?
Du musst noch raten, ja.
Ach, Scheiße. Das hat mich gerade richtig selber erschrocken, so deswegen. Ich sag jetzt 7,5.
Hast du dich mehr erschrocken? Hast du dich jetzt mehr von dem Raten erschrocken oder vom Owen Gutern?
Ja, genau. Nein, vom Raten. 7,5.
7,5 ist richtig.
Ah, cool.
Krasser Typ. 0 Runde für Alessandro. 0,5 von mir.
Ja, guck, wie knapp, Alter.
Lee, er hat den Punkt für dich geholt.
Prego.
Er hat den Punkt für dich geholt. Krasser Typ, Alter. Da macht er wieder A-Game hier.
Ja, das war das letzte Ding, wo ich ja am Ende wieder den letzten verkackt habe, ne? Da habe ich ja auch wieder, mein Gehirn hat da irgendwas gemacht, so, obwohl ich wusste, aber da war auch wieder was ganz komisch und so. Ne?
Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass du Jurassic World nicht geraten hast. Das war natürlich mein Sieg gewesen.
Ja, aber vielleicht hättest du bei mir, ich weiß nicht, wie du bei mir, da wärst du auch ein Punkt daneben vielleicht, weißt du? Man weiß es nicht, oder anderthalb?
Ja, gut,
ist
weiß
gar,
nicht.
Komm, ja, bestimmt, ey, ja.
It is what it is.
0, 0. Ja.
Ja, so ist 0,5 zu 0. Der Punkt geht an Lee, insofern hast du ihn gut vertreten.
Hoffe ich jedenfalls irgendwie.
Ja, war doch eine coole Episode hier.
Ja,
haben wir Logos Run, Pieces. Fand auch. Haben wir gut delivered.
Ich sehe schon bei dir hinten den in den Pokertisch. Wird heute gezockt oder was?
Hier wird gezockt, ja, genau. Ich bin in meinem Pokerraum. Hier Siehst du noch die Reste vom Sonntag. Sonntag wurde hier schon, sind die Karten bis 7 Uhr morgens geflogen.
Geil, geht's wieder los. Okay, ja. Bestimmt gemütlich.
Ja, genau. Hast hier schöne Breitwandoptik, hast hier mein Pokerraum. Ja. Da ist ja noch ein Tisch. Siehst du den?
Ja,
da ist noch ein Pokertisch. Das ist Pokertisch 1. Ja. Und das Pokertisch 2.
Wie, du hast dann zwei Pokertische laufen?
Ja. Also nicht immer, aber manchmal sind wir halt über 9, dann kommt der zweite Tisch zum Einsatz.
Also jetzt hier mal so unter uns, ne? Nimmst du eine Prozente aus, oder? So Spielerprozente?
Von nee, nee, nee. Das ist illegal.
Okay.
Nee. Ja, das darf man nicht.
Nein, das darf man nicht.
Nee, wir zocken hier wirklich nur unter Freunden.
Ja, glaube ich auch.
Natürlich auch nicht für Geld, sondern nur für die Ehre.
Für die Ehre.
Für Ruhm.
Das gute Aussehen und für die Ehre.
Ja. Kannst du pokern, alles andere?
Nee, kann ich nicht.
Nie gemacht, ja.
Ja, wir haben in der Schule mal, 6., 7. Klasse oder so, da war das so auf einmal in, dann haben das so viele gemacht, dann habe ich mal mitgespielt und man kennt so ein bisschen die Regeln, aber ich kann es nicht wirklich. Weil so oft im Fernsehen läuft, ne, hier bei Stefan Raab war das ja immer und den Film halt, ne, dadurch kann man es in Anführungsstrichen so die Regeln so einigermaßen, ne, nenne ich es jetzt mal, aber ich kann es nicht, aber so dieses gemütliche Beisammensitzen.
Du bist bestimmt so ein Schachspieler, oder?
Ja, du Arsch, weißt du doch ganz genau, Mann. Leute,
nee, woher soll ich das wissen, Alter?
Ja, ich spiele gerne Schach. Und das ist auch für mich voll gemütlich und so tricky-mäßig, ne? Und man sitzt
locker
so
gegenüber
mit einem Glas Wein und so. Also
locker flockig.
Ja.
Eine Runde Schach.
Aber pokern, wenn es sich anbietet, wenn irgendwann mal, habe ich auch Bock. Auf jeden Fall, wenn ich in Berlin bin dann und du zockst.
Dann kommst du dazu, dann bringen wir es dir bei.
Ja, ich weiß ja. Anfänger haben immer Glück, ne? Oder wie weißt du das?
Ja, das ist tatsächlich so. Hier sind also Leute, die schon erstmal. Ne? Hier, Erik ist ja war ja zum ersten Mal jetzt dabei.
Ach, cool.
Vor 2, 3 Wochen. Und da ist er natürlich auch gleich wieder in die Top-Plätze gelandet.
Ja, sehr gut.
Hier ist Anfängerglück. Aber hier sind bei mir auch so, Kumpels haben auch so ihre Freunde mitgebracht, die hatten keine Ahnung von Pokern und da haben die hier so ein bisschen gelernt und sind mittlerweile voll gut geworden. So. Insofern ist ganz witzig. Also es ist eine coole Mischung aus Leuten, die halt noch nie gespielt haben und Kumpels und DJ-Kollegen und.
Voll schön.
Ja, ist ganz witzig.
Schön, ja.
Na gut. Dann machen wir, spielen wir irgendwann mal eine Runde Schach und ich bringe dir Pokern bei.
Machen wir, so machen wir das.
Sehr gut. Obwohl ich ja bei Schach traumatisiert bin, weil mein Vater mich immer beschimpft hat, wenn ich irgendeinen falschen Zug gemacht habe.
Er hat gesagt,
was bist du für ein Idiot? Wie kannst du denn da hingehen? Dann bist du in 4 Zügen Matzo. Und ich so, okay. er war so voll die harte Schule, so, wo ich gesagt habe, shit, dieses Spiel macht keinen Spaß.
Okay,
ja. Bei jedem Zug habe ich so Schiss.
Ja, es gibt solche, entweder dann wären diejenigen dann die Kinder Profis, oder haben gar keinen Bock mehr drauf, die so dann so fertig gemacht werden und so weiter.
Mein Vater war so wie Arthur bei King of Queens.
Ja,
das ist geil. Wo er sie immer angeschissen hat, weißt du, wenn sie irgendwie, wenn sie verloren hat oder so. Ich hab gewonnen, du hast verloren.
Er schreit schon, das ist dann sogar die Szene am Ende, so wo sie dann gewinnt oder gewinnen lässt. Und er gewinnt dann und ganz ruhig und Titter geht dann voll ab und so, kann's einfach nicht, ne? Er schreit, ja, haut das Brett weg und so, ne, geht voll ab, Verlierer, Gewinner, und so zeigt auf sich, so geil, ey, rest in peace, Alter, das ist so cool gewesen,
ja, Typ. Das haben die doch dann, das war doch der Grund, dass sie immer beschissen hat bei irgendwelchen Brettspielen, dass sie immer so betrogen hat, war, und dann sind sie so der Sache im Grund gegangen, woran es liegt, so, weißt du, dass sie immer versucht zu betrügen und zu gewinnen.
Da wollen es auskurieren, genau das war das, Alter, die hat immer geschummelt, Alter, immer wenn es geht, und er hat sie immer erwischt, ey, super Folge auch, ja.
Super lustig, ja. Bescheißt ihr auch? Du und Heckenwoody bei den Action-Karten und so?
Ja, klar.
Ja, da wird auch mal geschummelt, ja.
Ja. Findest du das eigentlich interessant oder ist das mega langweilig mit den Klischees, wenn du das so hörst?
Naja, es ist ein bisschen, also man sieht ja nicht, was auf den Karten draufsteht so. Also man sieht es praktisch erst, wenn ihr es vorliest. Insofern, ich bin ja so für Spielchen und so bin ich immer zu haben und das ist ja immer ganz lustig. Insofern, mich stört das nicht.
Okay.
Aber ich habe mir schon gedacht, so, okay, ich weiß ja gar nicht, was jetzt die Bedingungen von diesen Karten sind und was da alles draufsteht. Das erfährt man ja erst, wenn ihr irgendwie die ganzen Sachen abhakt. Also es wäre schon interessanter, wenn man natürlich weiß, was man da entdecken muss, weißt du?
Mhm.
Aber grundsätzlich ist es ganz lustig.
Ja, ist auch ganz nett, finden wir auch. Das nächste Was Folge übrigens in nächste Woche, wie ich es finde.
Ja, wie findest du es? Du bist doch auch nicht so ein Spieletyp, oder?
Ach so, ja, es ist ja auch, nee, das ist jetzt ja nur Glückssache, ne? Also jeder zieht 10 Karten und dann guckt man halt. Ja. Und es ist halt spannend in dem Sinne, dass man sagt so, okay, da ist dieses Klischee, wie witzig, weil man dann noch bewusster drauf achtet. Ja, gut, und das klar. ist halt witzig auch, wenn, finde ich, wenn Zuhörer einen Podcast hören, dann hören so, ja, das Klischee, der springt durchs Fenster, dem passiert nichts, ja, genau, das ist da ja bei Stirb langsam und ach ja, das ist dabei, der blutet überall, aber kann trotzdem gehen und solche Sachen halt, ne?
Aber jetzt denke ich wieder an der Stelle, macht dir das nicht den Film ein bisschen kaputt? Wenn du da noch so Klischees irgendwie auf Karten hast, wo du denkst, so, okay, ist das ein Klischee, das fand ich doch immer ganz geil, jetzt ist auf einmal ein Klischee.
Nee, eigentlich weiß man das irgendwie, oder ich finde es halt sogar noch positiv witzig irgendwie so. Also nee, aber ich weiß, was du meinst, aber nee, ist gar nicht passiert. Also bis jetzt nicht. Alles cool. Okay. Muss ich sagen. Wie gesagt, nicht mal bei, ja, hört einfach rein. Letzte Folge hat ja gestern schon gesagt. Sehr cool.
Ja, neue Besetzung. Da war ja Michi auch nur so zugeschaltet gewesen bei euch so. Da war
ja, genau, der hat nur so ein bisschen was vorher gesagt und uns hatte leider keine Zeit. Nächste Folge übrigens, wenn die hier rauskommt, genau in einer Woche, ist DropMac bei uns zu Gast.
Da, den kennen wir doch auch, den Tom.
Ja, Tom, genau.
DropMac. DropMac ist zu Gast. Tom heißt der Junge.
Ja, der ist dann da und bringt zwei Filme mit.
Da brauchst du eine Eselsbrücke, wie bei Hank Moody. Damit du den Namen merken kannst.
Ja.
Vielleicht gibt es irgendwo eine Serie, wo ein Tommyslav mitspielt.
Ja, irgendwie sowas. Oh, komm, jetzt haben wir so viel Scheiße gelabert. Jetzt noch interessiert keine Sau wahrscheinlich. Ja.
Nee, das interessiert wirklich keine Sau mehr. Insofern würde ich sagen, nochmal hier an der Stelle danke an die Supporter. Wer Bock hat, kann gerne bei Patreon und bei Steady reinschauen. Du hast auch eine Patreon-Seite, oder? Wenn die jetzt Kohle rüberschieben, sollen die bei dir auch Kohle rüberschieben.
Also wenn sie zu viel davon haben, ja, okay.
Siehste, hast du nichts dagegen, wenn einer einen Fuffi irgendwie rüberschickt, oder?
Ja, können sie machen, ja.
Ja, siehste, Fuffi zu uns, Fuffi zu Alessandro.
Jetzt ist noch trauriger, weil jetzt Leute es wissen und es nicht tun, weißt du? Stimmt. Jetzt keiner weiß, es ist so.
Da kriegst du so anonym von Lee und mir so ein Fünfer unter dem falschen Namen, einfach nur so aus Mitleid.
Da muss ich meinem einzigen Volantisti, so nenne ich sie, muss ich dann danken hier immer noch Christian aus Köln.
Siehste?
Monatlich was, ne, zusteuern und so.
Und danke Christian dafür. Macht's richtig, der sponsert uns beide.
Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie ich an das Geld komme. Ich bis jetzt nie was angekommen bei mir. Ich weiß gar nicht, wie das, habe ich gar nicht geguckt, muss ich mal gucken.
Nie was angekommen, ist auch geil.
Ja, ist egal.
Ja, finde ich gut. Es gibt auch bei uns immer Leute, die sagen so, ja, wir hören und unterstützen euch dementsprechend, weil wir sehen ja, was ihr da an Schweiß und Tränen da reinbringt. Insofern viel Arbeit, also sollt ihr auch ein paar Euro monatlich verdienen, finde ich ganz cool.
Ja.
Ja, und bewegt mit Banausen Bash ist in vollem Gang. Also für die Ungeduldigen unter euch, die Tage wird auf jeden Fall die Vorrunde rausgeboxt. Die Finalisten stehen auf jeden Fall. Die beiden Wildcards sind verteilt. Und in der letzten Episode haben wir nämlich auch eine Auslosung gemacht, wer gegen wen spielt. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, die ein bisschen hinterher sind oder die jetzt hier random hören.
Okay.
Da auch nochmal reinhören.
Geil.
Okay. Hast du noch was?
Ich wollte mich nur bedanken. Grüße an eure Zuhörer und meine und danke, Guess. War schön bei dir.
Ey, wie immer, good job und danke fürs Einspringen spontan und dass du immer hier Spalier stehst, wenn mal einer von uns irgendwie wegfällt. Sehr nice.
Auf jeden.
Cool.
Bye.
Ciao, ciao.
Bewegt Bild Banausen.